Ja, es ist Mittwochabend und viele von uns wären wahrscheinlich, wenn sie heute nicht hier wären, jetzt gerade unterwegs zum Domplatz, um zu demonstrieren gegen die AfD oder gegen Asylrechtsverschärfungen und so weiter. Aber ich finde es schön, dass wir trotzdem heute hier sind und uns einfach auch nochmal ein bisschen tiefer mit einer Thematik beschäftigen und uns selbst vielleicht so ein bisschen mehr informieren, was eigentlich gerade los ist an den EU-Außengrenzen und heute im besonderen Fall im Western Mittelmeerraum, im westlichen Mittelmeerraum, in Marokko. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass heute Johannes Bühler bei uns ist und mit uns eine Lesung machen wird zu dem Buch, was er geschrieben hat, Am Fuße der Festung. Johannes sitzt schon hier vorne in der ersten Reihe und er ist ein Schweizer Autor, der in Marokko unterwegs war und mit Leuten gesprochen hat, ganz viel gelernt hat über deren Lebensumstände, die aufgeschrieben hat, nachrecherchiert hat und dann dieses Buch geschrieben hat. Und ich selbst war, wie die meisten von euch ja wissen, auch ein paar Monate in Marokko und bin zurück nach Hause gekommen und habe das Buch von meinem Papa geschenkt bekommen. Und da habe ich mich hingesetzt und das Buch im Laufe eines Tages durchgelesen, weil es einfach genau das reflektiert hat, was ich auch in Marokko erlebt habe und mich sehr mitgenommen hat und einfach sehr gut auch recherchiert ist. Also ich kann es wärmstens empfehlen und daraufhin habe ich einfach sofort Johannes angeschrieben, ob er nicht Lust hat, eine Lesung hier in Erfurt zu machen. Und ich dachte auch sofort ans Radio Frei, weil ich hier einfach sehr gern bin, mich sehr hier wohlfühle und ich finde, das passt hier einfach ganz gut in den Rahmen. Also vielen Dank an Marie, die das mit mir organisiert hat vom Radio Frei und vielen Dank dafür, dass wir heute hier sein dürfen und den Abend miteinander verbringen. Warum sitze ich jetzt hier? Ich bin Lisa Teger. Ich war, wie gesagt, 3 Monate in Marokko und ich werde jetzt eine kleine Einleitung geben, um einfach erstmal so ein bisschen den Kontext aufzumachen. Worum handelt es sich in dem Buch? Was ist so ein bisschen der globalere Kontext dessen, was die Menschen dort erleben, am Fuße der sogenannten Festung Europa in Marokko? Und da wird jetzt so einen kleinen Input-Vortrag von mir geben, der gar nicht lang sein soll, weil wir dann halt in die Lesung einsteigen wollen von Johannes aus dem Buch. Und da fangen wir einfach mal direkt an. Ich habe mich entschieden, nicht mich nur konkret auf Marokko zu beziehen, sondern erstmal das ein bisschen breiter zu fassen und auf die Situation im kompletten Mittelmeerraum einzugehen. Und habe erstmal überlegt, was sind denn jetzt momentan eigentlich so globale Entwicklungen? Und im Gegensatz dazu, dass momentan ja durch Globalisierung und auch durch den Schengen-Raum, der entstanden ist, eigentlich immer mehr Grenzen abgebaut werden, hat man jetzt eine sehr starke Tendenz, dass überall wieder befestigte Grenzen aufgebaut werden, Mauern aufgebaut werden, Zäune gebaut werden, konkrete. Das sind jetzt hier nur von Migroeurope eine Grafik von den hauptbefestigten Zäunen, die sie so aufgezeichnet haben. Man sieht auch Spanien, Marokko ist dabei als Grenze, die uns später ja noch beschäftigen wird. Das sind nur wenige von vielen bezäunten, bemauerten Grenzen, die momentan auf der Welt wieder entstehen. Ich habe mal gelesen, dass zum Fall der Berliner Mauer 16 befestigte Zäune, Grenzen auf der Welt entstanden waren. Und dass es momentan um die 65 sind, von denen einige gerade aufgebaut werden, andere schon aufgebaut sind. Und das ist ja schon ein rasanter Anstieg, der da zu verzeichnen ist. Man weiß es auch momentan von der sogenannten Balkanroute, die Migrantinnen, Migranten bestreiten von Griechenland Richtung Deutschland, Richtung Westeuropa, Richtung Skandinavien, dass dort auch immer wieder Zäune errichtet worden sind, fest errichtet sind, Grenzkontrollen eingeführt werden und dass da auch viel mehr wieder nationalstaatlich gedacht wird und weniger global. Ja, was jetzt kein konkreter befestigter Zaun ist oder eine Mauer ist, aber was trotzdem ja wie eine Mauer eigentlich wirken kann, ist halt das Mittelmeer, was die ganzen Südstaaten von der Europäischen Union, von Europa umgibt und was ja eine Grenze ist für Migrierende, die auf dem Weg nach Europa sind. Und hier kann man eigentlich 3 verschiedene Hauptrouten ausmachen. Einmal die im Ägäischen Meer von der Türkei nach Griechenland. Dann gibt es sehr viele Menschen, die versuchen, über Libyen und Tunesien italienische Inseln zu erreichen, Sizilien, Malta, Lampedusa. Und dann die Route über die Straße von Gibraltar von Spanien nach Marokko, die uns ja auch heute wieder beschäftigen wird. Genau. Ja, ich bin Teil einer Gruppe, die nennt sich Watch the Met Alarm Phone. Und ich kann jetzt so ein bisschen was davon berichten, was diese Gruppe macht, und habe durch die Arbeit in der Gruppe einen relativ guten Einblick, würde ich sagen, darüber, was wirklich momentan auf dem Mittelmeer los ist. Das Watch the Met Alarm Phone ist eine Organisation, ein Zusammenschluss von Aktivisten, Aktivistinnen aus ganz Europa und Nordafrika. Ist eine Hotline sozusagen, die angerufen werden kann, wenn Menschen auf dem Mittelmeer in Seenot geraten, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie gerettet werden müssen. Das ist die Alarmnummer, die wir verteilt haben in ganz Nordafrika, aber auch in Flüchtlingslagern hier in Europa oder auf dem Balkan, in Griechenland, die dann weitergeleitet wird und per Dominoeffekt irgendwie alle möglichen Migrierenden erreicht, die noch die Reise vor sich haben übers Mittelmeer. Und wenn sie mit dem Boot aufbrechen, können sie uns dann anrufen und uns ihre Position durchgeben, entweder näher beschreiben oder per GPS-Koordinaten. Und wir können dann hier auf unserer interaktiven Karte im Internet einsehen, wo das Boot sich gerade befindet, in welcher Hoheitszone, in welchen territorialen Gewässern, und dann die jeweiligen Küstenwachen informieren. Oder Boote der Zivilgesellschaft wie Ärzte ohne Grenzen, die mehrere Boote auf dem Mittelmeer haben. Die Sea-Watch war jetzt in mehreren Missionen unterwegs. Das ist eine deutsche Initiative gewesen. Ja, und so können wir dann Seenotrettung einleiten. Was ist jetzt momentan gerade im Ägäischen Meer los? Ein paar Worte vielleicht dazu. Man sieht hier diese lilanen Inseln vor der Türkei, die gehören alle schon zu Griechenland. Das heißt, die Strecke ist eigentlich relativ kurz, die Menschen zu überwinden haben, wenn sie von der Türkei aufbrechen auf die griechischen Inseln. Und hier kommen jetzt auch gerade die meisten Menschen an. Also wir gehen von Schätzungen aus, dass im Jahr 2015 schon so 200.000 Menschen angekommen sind. Es gibt keine aktuellen offiziellen Zahlen. Dazu sind auch viele, sehr, sehr viele Boote, die unregistriert ankommen. Und gerade in den Centern, auf den Hauptinseln, wo Menschen ankommen, sind die Registrierungsprozesse, die dauern so lange, dass Menschen tagelang, wochenlang überhaupt warten, registriert werden zu können. Und deshalb gibt es da jetzt keine aktuellen Zahlen, das ändert sich jeden Tag. Aber so von 200.000 Menschen kann man ungefähr ausgehen. Da die Strecken ziemlich kurz sind, brechen die Menschen häufig auch in sehr kleinen, nicht gut ausgestatteten Booten auf, also auch in Schlauchbooten. Und es passiert auch schon mal, dass Boote abgestochen werden. Das kann man platzen, dadurch, dass die mit Luft gefüllt sind und dass es trotz der kurzen Distanz immer wieder zu Toten im Mittelmeer kommt in der Region und dass es eine trotzdem sehr gefährliche Route ist. Ja, da diese ganze Route auch Handynetzwerk hat, da im Ägäischen Meer, können die Menschen mit uns per WhatsApp kommunizieren, was sehr, sehr wertvoll ist. Nicht nur, damit wir Bilder auch geschickt bekommen, sondern hauptsächlich, um wirklich per Google Maps den Standort geschickt zu bekommen, weil dann hat man wirklich die genauen die Koordinaten und kann die tatsächlich auch weiterleiten. Auch die griechische Küstenwache und die türkische Küstenwache hat mittlerweile WhatsApp und haben da eine extra Nummer für eingerichtet und wir können die Position dann direkt weiterleiten und die Menschen können leichter gefunden werden. Ja, und dann kommen halt die Menschen an den Stränden an der griechischen Inseln, wie hier jetzt zum Beispiel auf Lesbos, und sind erstmal ein paar Stunden, Tage an den Stränden, wenn es bevölkerte Inseln denn sind, weil wir haben auch öfter mal Fälle, dass Menschen auf Inseln ankommen, wo die gar nicht bewohnt sind, wo sie uns dann anrufen und irgendwie abgeholt werden müssen von den Inseln, weil sie nicht mehr runterkommen, weil das Boot vielleicht nicht mehr fahrtüchtig ist. Und dann auch Nächte, Tage auf unbewohnten Inseln verbringen müssen, ohne medizinische Versorgung und Hilfe erstmal irgendwo dort festhängen. Ja, das ist mal ein Eindruck von Moria, von Lesbos. Da wurde gerade ein Hotspot eingerichtet auf der Insel. Hotspot, das bedeutet, dass da ein Zentrum eingerichtet worden ist, wo Menschen jetzt auch durch Frontex registriert werden sollen und dann direkt von dort aus weiterverteilt werden sollen, Menschen auch schon von dort zurückgeschickt werden sollen, ohne dass sie erstmal weiter die Balkanroute entlang gehen sollen Richtung Deutschland. Und da sind gerade auch ein paar vom Watch the Met Alarm Phone direkt vor Ort aktiv, die uns immer mal wieder Berichte schicken. Und da stehen halt wirklich die Menschen wirklich tagelang Schlange und können nicht mal, wenn sie mal auf Toilette müssen oder so, eigentlich die Schlange verlassen, weil sie sich dann hinten wieder anstellen müssen und die Stimmung brodelt. Es kommt immer wieder zu Gewaltausbrüchen und ist eigentlich ein ziemlich desaströser Zustand vor Ort. Frontex braucht auch einfach viel, viel zu lange, um die Leute zu registrieren. Und das muss sich ganz, ganz schleunigst dort ändern. Die Strecke von Libyen nach Italien, da ist die Situation wirklich auch eine komplett andere. Libyen, ich weiß nicht, inwieweit ihr auch so momentan noch Nachrichten von Libyen verfolgt, ist jetzt nicht so präsent in den Medien, aber in Libyen gibt es gerade nicht eine Regierung, die das ganze Land irgendwo kontrolliert und die da Staatsmacht ausübt, sondern es gibt eine offiziell anerkannte Regierung, es gibt eine islamistische Gegenregierung, es gibt sehr viele Bereiche, die von den Tuareg kontrolliert werden und auch vom IS. Und in diesen Strukturen, wo alles so ein bisschen drunter und drüber geht, sage ich jetzt mal, können sich halt sehr gut noch weiter mafiöse Strukturen festsetzen. Und die Mafia hat dort eigentlich die Migration ziemlich gut in der Hand. Und das sind dann die Menschen teilweise, die wir sozusagen auch die Schlepper und Schleuser nennen, die die Boote organisieren. Und diese Schlepper und Schleuser werden ja auch von der EU momentan tatsächlich bekämpft. In der Mission EU-NAVFOR, da kommt gleich auch noch eine Grafik mal dazu. Ich schiebe die mal kurz vor. Genau, das ist so der Bereich, wo die EU eine Mission runtergeschickt hat, die EU-NAVFOR. Das Problem ist, dass es geht halt darum, die Schlepper und Schleuser ausfindig zu machen, die sogenannten, und auch die Boote zu zerstören. Das ist, hat zur Folge, dass die Boote sehr, sehr weniger ausgestattet werden, sehr viel billigere Boote losgeschickt werden, weil die Boote halt relativ wahrscheinlich auch zerstört werden, was das die ganze Route eigentlich noch viel, viel gefährlicher macht für die Menschen, weil dadurch die Boote halt weniger sicher sind, die losgeschickt werden. Das ist eine große Problematik. Hier ist es natürlich auch anders als im Ägäischen Meer, wo die Distanzen relativ kurz sind und man mit WhatsApp-Positionen irgendwie arbeiten kann, um Boote zu entdecken, sondern da sind Boote mehrere Tage, Wochen unterwegs. Manche können nicht mehr navigieren und treiben auf dem Mittelmeer. Und da nutzen wir jetzt als Watch the Met die Seite Vessel Finder zum Beispiel, um Seenotrettung einzuleiten. Das ist eine Seite, die kann jeder von euch auch im Internet einsehen. Ist eine interaktive Live-Map sozusagen, die diese ganzen Pfeile, die ihr hier eingezeichnet seht auf dem Mittelmeer, sind alles Schiffe, die registriert sind, die auf dem Mittelmeer unterwegs sind und die man auch, wo man den Weg, den sie fahren, auch nachvollziehen kann. Und wenn man dort dann guckt, wo das Boot ist, per GPS-Koordinaten, kann man halt schauen, welche Boote sind in der Nähe und wen kann man da zur Not alarmieren, dass da Seenotrettung stattfindet. Ja, das ist so ein Instrument, was wir zum Beispiel auch dort nutzen. Und man kann auch Seenotrettung nachvollziehen. Also wenn man dann zum Beispiel sieht, dass die Boote die ganze Zeit kreiseln oder so, kann man relativ davon ausgehen, dass gerade eine Rettung eingeleitet worden ist. Vor allem die Ärzte ohne Grenzen-Boote zum Beispiel, die sind da offiziell eingezeichnet. Viele Militärboote oder Rettungseinsatzboote von der italienischen Küstenwache kann man dort nicht sehen, die sind versteckt. Aber gerade so die zivilgesellschaftlichen Operationen kann man ganz gut nachvollziehen. Ja, das ist ein Einsatz von der Sea-Watch, das ist ein Bild aus deren Einsätzen. Da sieht man das auch mittlerweile. Früher, man kannte immer so die Bilder von den 500 Menschen, die auf Holzbooten rübersetzen, dass das auch nicht mehr unbedingt immer der Fall ist, dass tatsächlich auch auf dieser Route, auch wenn die eine Woche dauert, Schlauchboote losfahren. Ja, einfach, wie gesagt, aus Kostengründen, weil das Boot dann auch am Ende nur One-Way genutzt wird und nicht weiter benutzt werden kann hinterher. Ne? Das planen die Menschen also sozusagen schon ein. Ja, um die Route, um die es uns heute so ein bisschen mehr gehen wird, das ist die Route von Marokko nach Spanien, über die Straße von Gibraltar. Hier sieht man, das sind nur so ungefähr 14 Kilometer von Tangier direkt nach Tarifa, die Stadt im Süden von Spanien, die dann anvisiert wird von Menschen, die diese Route begehen. Und es gibt auch noch zwei besondere Grenzen von Spanien nach Marokko, und zwar sind es halt die Landesgrenzen von den beiden Enklaven Ceuta und Melilla, Überbleibsel aus dem Kolonialismus, die spanische Städte auf marokkanischem Boden. Und das sind keine Mittelmeergrenzen, sondern das sind dann wieder richtige befestigte Zaungrenzen mit mehreren Zäunen hintereinander. wo Menschen versuchen, über diese Zäune zu klettern oder um die Zäune herum zu schwimmen oder mit Booten um die Zäune herumzusetzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch je nachdem, welche finanziellen Mittel die Menschen zur Verfügung haben. Das ist ein Bild aus Tanger. Da sieht man Spanien auf der anderen Seite. Genau, so die 14 Kilometer, um das mal abzuschätzen. Die Fähre braucht, glaube ich, so eine Stunde, beziehungsweise ja, eine Stunde, anderthalb Stunden oder so nach Spanien. Und fährt auch mehrfach täglich und ist immer so ein bisschen perfide eigentlich, sie anzuhören, was die Menschen für Bootsüberfahrten machen nach Spanien. Und eigentlich könnten sie in die Fähre steigen und nicht ein Vielfaches, sondern das Gegenteil, einen Bruchteil des Geldes, sich ein Fährticket kaufen und rübersetzen nach Spanien, als sie dann tatsächlich aufwenden. Hier ist es auch nicht so, dass es richtig krasse Mafia- oder Schleuserstrukturen sind, generell, denen die Menschen die Bootsfahrt organisieren, sondern es sind sehr, sehr viel selbstorganisierte Boote. Leute, die sich kennenlernen auf den Straßen, die sich zusammenschließen, die gemeinsam ein Zodiac kaufen, ein Schlauchboot. Zodiac ist die Firma, die da hauptsächlich benutzt wird und deshalb redet auch jeder Mensch von Zodiacs. Da sind manchmal 6 auf einem Boot, manchmal sind es 30 und haben noch einen Motor dabei, aber viele paddeln einfach rüber und rudern rüber nach Spanien. Und das Ganze passiert nachts, da fahren die Menschen dann von Tanger aus in den Wald am Rande der Stadt, warten da bis zum frühen Morgen, tragen dann das Schlauchboot schnell zum Wasser und versuchen überzusetzen nach Spanien. Das ist sehr, sehr schwierig in Marokko, dadurch, dass schon alleine in dem Wald, wo die Menschen warten auf die Möglichkeit, überhaupt ihr Boot zu Wasser zu lassen, locker 80% abgefangen werden. So eine grobe Schätzung von No Borders Marokko, einer Organisation, die dort auch aktiv ist. Und dann nochmal ungefähr 80% auf dem Wasser. Das heißt, die Überfahrt Richtung Spanien, die hat keine hohe Erfolgsquote. Was zum Beispiel dann dazu führt, dass Leute mir sagen, okay, übermorgen fahre ich übrigens los, so treffen wir uns dann Freitag zum Mittag. Und ich dann so denke, ja, aber du fährst doch übermorgen nach Spanien. Aber die Leute gehen einfach gar nicht mehr davon aus, dass sie überhaupt nach Spanien ankommen, sondern die Leute versuchen es 20, 30 Mal und gehen eigentlich schon davon aus, dass sie abgefangen werden. Das Problem ist, wenn man im Wald abgefangen wird, schon von Marokko, dass es häufig Militär ist, marokkanisches Militär, sehr viele aus dem Süden Marokkos, die auch dann kein Französisch sprechen, die sehr viel Gewalt anwenden und ja, wenn du im Wald gefangen wirst, kann es dir schon passieren, dass deine Beine gebrochen werden oder deine Arme, damit du nicht mehr rudern kannst und da ist die Polizeigewalt sehr, sehr enorm. Das ist nicht so, wenn du von der marokkanischen Marine abgefangen wirst, da wirst du zwar verhaftet und auch für mehrere Stunden inhaftiert, aber da ist die Gewalt nicht so groß. Also im Wald ist es ein bisschen gefährlicher, was ich mitgenommen habe von Menschen, die mit mir gesprochen haben. Ich kann es natürlich nicht generalisieren, aber das habe ich so wahrgenommen. Genau. Die Landgrenzen, Melilla und Ceuta, die kennt ihr vielleicht aus Dokumentationen, die ihr schon gesehen habt. Das sind halt diese großen befestigten Zäune, die überklettert werden. Und das war eine Zeit lang relativ ruhig und ich hatte auch das Gefühl, als ich an die Zäune gefahren bin, dass man das nie im Leben schaffen kann, darüber zu klettern, weil es halt mehrere sind, weil die sehr, sehr befestigt sind mit Stacheldraht oben und Wärmebildkameras und Radar und sonst was geschützt. Aber jetzt gerade in diesem Monat gab es nochmal mehrere Attacken, Anstürme, wie auch immer man es nennen möchte, das klingt so kriegerisch. Es sind ja eigentlich keine Krieger, die da versuchen, Festung Europa zu erobern, sondern es sind Menschen, die versuchen, Asyl zu beantragen oder ein selbstbestimmtes, selbstwirksames Leben zu führen in Spanien oder sonst wo. Es waren jetzt im Oktober einige auch wieder erfolgreich, wo sehr viele Menschen rübergekommen sind. Auch fast alle, die ich kannte dort von der einen Seite, von der marokkanischen Seite, die haben es rüber geschafft nach Ceuta. Und das heißt, dort auch Festung Europa, klar, ist fast hermetisch abgeriegelt, aber es ist auch immer wieder möglich. Also Menschen machen es irgendwie möglich, auch die Zäune wieder zu überwinden. Sieht man ja auch beim Balkan, man kennt ja vielleicht auch die Bilder aus den Medien, dass auch die hochgezogenen Zäune doch auch wieder überwindbar waren und Menschen sie runterreißen konnten, rüberklettern konnten und ihre Wege gefunden haben. Das macht es nicht besser, das macht ja den Weg sehr viel schwieriger, aber es ist trotzdem noch nicht unüberwindlich. Das Foto ist nicht von mir, muss ich dazu sagen. Das ist von José Palazón. Das ist ein Aktivist aus Melilla. Aber ich habe es mit reingenommen, weil ich das so bezeichnend irgendwo finde. Das ist von Spanien aus fotografiert. Da ist halt direkt am Zaun ein Golfplatz. Und die Menschen scheinen sich überhaupt nicht dafür zu interessieren, dass da gerade Menschen auf dem Zaun hocken. Und ein Polizist gerade hier mit einer Leiter, man sieht ihn, auf den Zaun hochgeklettert ist und die Menschen versucht runterzuholen. So sind es halt zwei Welten, ne, die durch den Zaun irgendwo getrennt werden. Und das ist auch diese Logik von Zäunen und von Mauern, die ganz krasse psychologische Auswirkungen eigentlich hat. Wir hatten ja am Eingang die Folie, wo die ganzen Zäune auf der Welt irgendwie mal beschrieben worden sind. Das hatte eigentlich immer nur zur Folge, dass es sich mehr gespaltet hat in die eine Seite und die anderen. Und dass da ganz viel psychologische Effekte eine Rolle gespielt haben. Weniger, dass es tatsächlich Menschen aufgehalten hat. Aber ja, mehr dann wirklich auf der Ebene, wir fühlen uns sicher, wir Spanier, und das sind die anderen, die draußen bleiben müssen. Was halt wirklich auch in Indien, Bangladesch genauso der Fall sein kann, oder mit Israel, Palästina, die Mauer, oder Mexiko, USA. Ja, vor den Zäunen leben die Menschen nicht in Städten, sondern in Wäldern, in Camps. Sehr viele Menschen, bis zu 1000 momentan vor Ceuta, war meine letzte Angabe, die ich bekommen habe. Hier bauen sie sich sogenannte Bunker. Also sie sprechen von Bunkern aus Holzstämmen und so Plastikfolien, in denen sie dann leben. Und diese Bunker, die sind immer wieder Angriffsziel von Polizisten, die Wälder räumen, die Menschen verhaften und abschieben, die auch alles zerstören in diesen Lagern. Und deshalb sind die auch nicht super stabil oder gut gebaut, und die Menschen richten sich da nicht total schön ein, weil sie sowieso wissen, alle 3-4 Wochen kann da wieder eine Polizeiinvasion kommen oder Militär kommen und alles kaputt machen. Und deshalb sind es so provisorische Unterkünfte. Oder sie schlafen halt direkt in Höhlen. Das sind jetzt Bilder von Ceuta, also vor Ceuta. Genau. Es sind hauptsächlich Männer, die dort in den Wäldern leben, und das sind auch diejenigen, die sich auch kein Boot zum Beispiel leisten können oder die total Angst haben vor Wasser, weil viele Menschen kommen ja auch aus einem Land Afrikas, was total landlocked ist, also nur von Land umgeben ist, und haben auch Angst davor, in Boote zu steigen und wollen lieber über die Zäune klettern, als mit dem Boot überzusetzen. Und das kostet halt auch nichts, ne? Sondern die können sich halt kein Boot leisten und können dann das Klettern umsonst sozusagen versuchen. Die Zäune könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man das mehrfach versucht, dass man da auch sehr, sehr viele Verletzungen sich zufügt. Also die mit dem Stacheldraht, mit den Händen, selbst mit dicken Fäustlingen oder dicken Daunenjacken, die zerreißen, die Knochen brechen, wenn man dann runterfällt oder runtergeschubst wird. Die Polizei wirft Leute mit Steinen von den Zäunen runter, und gibt es sehr krasse Verletzungen. Und in den Wäldern ist natürlich die medizinische Versorgung eher mau. Genau, und so gibt es dann auch lokale Gruppen, die sich um die Menschen kümmern und versuchen, Medikamente zu verteilen und sie zu versorgen. Ein weiteres Problem in Marokko ist nicht nur die Polizeigewalt und dass das Militär gewaltsam eingreift, sondern auch der Rassismus, der immer wieder sich gewaltsam äußert. Hier in Buchalef, das ist ein Viertel von Tanger, in dem sehr, sehr viele Migräne leben, die dort auch Häuser besetzen und auch in verschiedenen Wohnungen, also leerstehende Wohnungen besetzen, und dort auch mit 30, 40 Mann pro Wohnung, das kommt schon vor. Und hier in dem Fall war das an einem Abend, da ist die Situation eskaliert, weil die Marokkaner rausjagen wollten. Die sind um Mitternacht mit Macheten in die Wohnung und haben die Leute rausgejagt, haben deren Mobiliar, wie man hier sieht, aus dem Fenster geworfen. Es lag alles auf den Straßen. Das, was wertvoll war, haben sie selbst mitgenommen. Und die Situation ist so weit eskaliert, dass dann halt auch Steine geflogen sind und so eine Art Straßenschlacht entstanden ist. Und die Polizei ist nicht eingegriffen. Sie wurde mehrfach gerufen, aber von meinem Gefühl her, muss ich dazu sagen, dachte ich, okay, die Polizisten lassen jetzt gerade die Marokkaner, die dort leben, die Drecksarbeit machen. So, aber wir brauchen jetzt nicht eingreifen. Aber das kann ich natürlich nicht offiziell bestätigen. Ja, aber nachdem das dann wieder eskaliert ist in Buchalef, hat dann die Polizei eine eigene Säuberungsaktion gestartet oder das Militär und hat 500 Menschen in diesem Viertel verhaftet und abgeschoben und hat das total nach dem Racial Profiling gemacht. Das heißt, sie haben einfach alle Schwarzen eingesackt, die dort waren, ungeachtet dessen, ob da auch ein Student mit dabei war, der da studiert hat als Auslandssemester, sondern es wurden halt die Schwarzen in Buchadorf eingesammelt. Und ja, das konnte ich auch ganz gut verfolgen, weil da viele Leute dabei waren, die ihr Handy noch hatten und dann auch immer Nachrichten schicken konnten, wo sie jetzt gerade gelandet sind. Es sind Busse abgeschoben, also Abschiebebusse an die mauretanische Grenze gefahren, nach Marrakesch in verschiedene große Orte, wurde so ein bisschen verteilt und keiner hatte so richtig Informationen, wohin es gehen soll. Und ja, auch diese Abschiebungen hatten Todesopfer, leider. Genau, das sind so ein paar Dokumentationen noch von der Polizeigewalt. Und ja, die Menschen momentan sind halt aus Buchalev vertrieben, leben in Wäldern um Buchalev herum, haben sich dort eingerichtet, haben auch Bunker gebaut oder leben wie hier Freunde in so Rohren, haben sich dort irgendwo eingerichtet, Matten und Schlafsäcke reingelegt und die Situation wird nicht besser. Also es gibt immer wieder Abschiebungen hier. Die letzten, tatsächlich auch im Oktober diesen Jahres, wo großflächig Leute von Tanger, von Ceuta aus den Wäldern geholt worden sind und wieder Richtung Süden gebracht worden sind. Und das ist so momentan die Situation, die in Marokko vorherrscht. Das ist jetzt ganz schön viel und das sind ganz schön viel krasse Informationen und es wird jetzt auch nicht leichter. Aber ja, von diesen faktischen Infos, die ihr jetzt von mir nochmal so bekommen habt, wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen gucken, wirklich was erzählen die Menschen. Johannes hat ja mit vielen gesprochen und er kann das auch gerne jetzt gleich nochmal selbst ein bisschen einleiten, was er jetzt lesen wird. Und gucken wir jetzt mal so ein bisschen in die persönliche Ebene und ich würde dich einfach einladen, jetzt nach vorne zu kommen.
Ja, dann guten Abend meinerseits. Wie gesagt, ich darf euch dieses Buch vorstellen, Am Fuße der Festung, Begegnungen vor Europas Grenze, welches die Erzählungen von 15 Menschen wiedergibt, die in Marokko an Europas Grenze und eben an Europas Grenzzäunen gestrandet sind. Und ich sage vielleicht zuerst kurz etwas zu mir selbst. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, bin im Jahr 2008 das erste Mal nach Marokko gereist. Damals gleich nach dem Abitur, voller Sehnsucht, diese Welt zu entdecken, zu reisen, Fernweh, losgezogen, durch Frankreich und Spanien getrennt und irgendwann in Marokko gelandet. Ich habe dort ein Land kennengelernt, welches mich sehr faszinierte, sehr beeindruckte und mit dem ich heute sehr vieles verbinde, sehr viele Freundschaften, sehr viele schöne Begegnungen und auch den Wunsch, dort vielleicht einmal meine Zukunft zu verbringen. Und ich habe in Marokko aber auch Menschen getroffen, welche genauso wie ich dort Fremde sind, Reisende, Ausländer, welche ihre Heimat verlassen hatten aufgrund von Kriegen, familiären Konflikten oder Perspektivenlosigkeit, zum Teil aber auch mit der genau gleichen Sehnsucht wie ich selbst, einfach die Lust zu reisen, diese Welt zu entdecken, welche aber im Gegensatz zu mir überhaupt nicht dieses Privileg hatten, welches ich genießen durfte, einfach Grenzen überschreiten zu können, als wären sie nichts. Und diese Begegnungen waren ein zentraler Grund für mich, dann 4 Jahre später mit diesem Buch anzufangen, deren Geschichten aufzuzeichnen, sie später zu transkribieren und niederzuschreiben und hier zu sammeln. Das Buch besteht in erster Linie aus Erzählungsprotokollen oder auch Interviews ohne Fragen, also den direkten Transkriptionen von Erzählungen. Und dazwischen befinden sich kurze Reportagen, in denen ich einerseits meine eigene Reise wiedergebe, andererseits aber auch einen Einblick gebe in die politische und gesellschaftliche Situation in Marokko. Und dazu möchte ich, obwohl wir da jetzt schon eigentlich eine sehr gute Einführung in das Thema hatten, doch noch auch eine kurze, eher metaphorische Passage vorlesen, welche ein bisschen schildert, wieso diese Menschen dort gestrandet sind. In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich Europa zu einer Art Festung. Ein geschlossenes Terrain, das nur legal betreten darf, wer eingeladen ist oder wer aufgrund von Herkunft oder Status zu den Wohlhabenden dieser Welt gehört. Alle anderen müssen auf die Schleichwege ausweichen, den Burggraben durchschwimmen, die Festungsmauer überklettern, sich als Grafen verkleiden oder zwischen Marktwaren verstecken. Mit genügend Kraft, Geschick, Glück oder Geld gelingt es manchen von ihnen, das verbotene Land zu betreten. In ihrer Klandestinität dienen sie als niedrigste Arbeiterinnen und Arbeiter den Burgbewohnern. Vielleicht gelingt es ihnen, sich in die Festung einzuheiraten, oder sie hoffen, als verfolgte fremder Reiche auf eine humanitäre Ethik und bitten um Asyl. Die meisten aber bleiben draußen am Fuße der Festung und die europäischen Staaten delegieren die Bekämpfung illegaler Migration zunehmend an ihre Nachbarn. So werden Entwicklungshilfegelder, Wirtschaftsabkommen und Visumserleichterungen von Maßnahmen gegen Auswanderung und Migrationstransit abhängig gemacht. Alleine von 2007 bis 2013 erhielt Marokko 1,3 Milliarden Euro im Rahmen der europäischen Nachbarschaftspolitik. So viel EU-Entwicklungshilfegelder erhielt sonst kein anderes Land der Welt. Die diplomatische Bedingung: Marokko muss die irreguläre Migration bekämpfen. Und ja, was die Folge davon ist, davon haben wir gerade erfahren. Marokko übernimmt diese Arbeit seit mittlerweile etwa 10 Jahren relativ gewissenhaft, was dazu führt, dass Menschen, welche versuchen, die Grenze zu überqueren, oft brutal verprügelt werden, in die Wüste abgeschoben werden, auch Verletzte, Frauen und Kinder. Und ich möchte an diesem Punkt gerade noch ein bisschen an die Aktualität anknüpfen. Und zwar war, wie gesagt, Marokko bisher der Hauptempfänger von EU-Entwicklungshilfegelder mit diesem Auftrag. Und gerade vor 2 Wochen hat nun die Europäische Kommission bekannt gegeben, dass auch mit der Türkei eine ebensolche Kooperation eingegangen werden soll, dass also die Türkei an der Ostgrenze im Auftrag Europas Menschen von uns fernhalten soll und dafür mehrere Milliarden Euros erhalten soll. Und was mich daran eigentlich vor allem schockiert, das ist die Tatsache, dass die Türkei gerade selbst einen Krieg führt gegen eine Minderheit im eigenen Land, dass es Hinweise darauf gibt, dass die Türkei zumindest eine Mitverantwortung trägt an den Terroranschlägen von vor 3 Wochen in Ankara, bei denen über 100 Menschen ums Leben gekommen sind. Und dass die Türkei in den letzten 5 Jahren aktiv islamistische Milizen unterstützt hat und ausbilden ließ, welche heute den Osten Syriens terrorisieren. Und dass somit also ein Land, welches aktiv dazu beigetragen hat, dass Menschen ihre Heimat verlassen mussten, später mit Milliarden EU-Geldern finanziert wird, um diese Menschen wieder von uns fernzuhalten. Das so ein bisschen als Link zur Gegenwart. Aber darum geht es in dem Buch eigentlich nur am Rande. Im Vordergrund stehen, wie gesagt, diese ganz persönlichen Erzählungen von Menschen, welche in dieser Situation gestrandet sind. Und ich möchte beginnen heute mit einer Erzählung von Amin. Und zwar ist Amin selbst Marokkaner. Amin wurde 1988 in Casablanca in Marokko geboren, ist gleich alt wie ich. Und ich erzähle diese Geschichte, weil sie etwas sehr Wichtiges illustriert, nämlich die Tatsache, dass sehr viele Marokkaner ebenfalls von der Sehnsucht heimgesucht werden, ihr Land zu verlassen, dass sehr viele Marokkaner keine Perspektive sehen, in Marokko selbst vorwärts zu kommen und es deswegen versuchen, auch klandestin nach Europa zu gelangen. Und dass damit auch der marokkanische Staat subventioniert wird, um sich komplett antidemokratisch zu verhalten, also um eine Aufgabe zu übernehmen, welche überhaupt nicht im Interesse der eigenen Bevölkerung liegt. Man muss sich gut vorbereiten. Man muss auf der Internetseite marinetraffics.com nach einem Frachter Ausschau halten, der im Hafen liegt und in ein Land fährt, von dem man glaubt, dass man dort sein Leben retten kann. Dann legt man mit seinen Freunden einen Zeitpunkt und einen Treffpunkt fest, von dem aus man zusammen bis in die Nähe der Züge geht, um sich zu verstecken. Jeder packt einen kleinen Rucksack mit Gaste, mit Reiseproviant, 1 Kilo Datteln, 2 Liter Wasser, Biskuits und ein bisschen Brot. Die Datteln geben viel Energie. Du isst 2 Datteln mit ein bisschen Wasser und hast keinen Hunger mehr. Das ist gut. Wenn die Datteln aufgebraucht sind, muss man Brot essen. Das ist alles, was wir mitnehmen, wenn wir in den Hafen gehen. Um Mitternacht halten die Phosphatzüge auf dem Rangierbahnhof in der Nähe von Einsbar. Dann muss man über die Mauer klettern und unbemerkt zu den Zügen schleichen. Die Wagen haben oben eine Luke, die man öffnen kann und in die man hineinklettern muss. Sie sind voll mit Phosphatpulver und es stinkt ziemlich penetrant. Wir graben uns in das Pulver ein, um uns zu verstecken. Um 2 Uhr morgens fährt der Zug los. Wir öffnen sorgfältig die Luken, um Luft reinzulassen und um den richtigen Zeitpunkt zum Abspringen zu erwischen. Man muss vom fahrenden Zug springen, bevor er im Werk ankommt und anhält, um das Phosphat abzuladen. Da muss man gut aufpassen. Ich kannte Leute, die sind dabei gestorben, weil sie unter die Räder kamen. Man klettert über eine große Mauer, von der aus man die Schiffe sehen kann. Es gibt überall Polizei und Watchmen, von denen man sich verstecken muss. Bei der ersten guten Gelegenheit rennt man zum Schiff. Manche nehmen einen aufgepumpten Reifen und eine Strickleiter mit. Sie springen ins Wasser, schwimmen um das Schiff herum, werfen die Strickleiter mit Enterhaken auf den Schiffsrand und klettern hinauf. Aber ich bin nie ins Wasser gesprungen. Ich klettere immer über die Taue. Wenn das Schiff in Europa ankommt, muss man warten, bis es Nacht wird. Dann vom Schiff springen, an Land schwimmen und sich verstecken. Das ist alles. Ich habe es oft versucht. Keine Ahnung, wie oft. Manchmal wurde ich von der Polizei geschnappt und 48 Stunden auf dem Posten festgehalten. Aber ich versuche es immer wieder. Mich haben sie nie verprügelt. Ich bin ihnen zu groß. Sie schlagen nur die Kleinen. Mich haben sie nur beschimpft. Dreckiger Hurensohn. So willst du nach Europa? So wie du aussiehst, du Penner? Sie brachten mich vor Gericht. Der Richter beschimpfte mich ebenfalls und irgendwann ließen sie mich wieder frei. Später, als ich am Hafen arbeitete, war ich gleich neben dem Polizeiposten. Einmal hatten sie 3 kleine Jungen erwischt, welche sich im Fahrgestell eines Lastwagens versteckt hatten. Ich sah, wie der eine Polizist auf dem Posten die 3 verprügelte. Er schlug sie mit dem Schlagstock mit voller Wucht auf den Kopf. Dann nahm er ihnen die Rucksäcke mit den Kleidern und dem Proviant weg, rief ein Polizeiauto und ließ sie auf das Kommissariat bringen. Als sie weg waren, setzte er sich bequem vor den Posten und aß den Reiseproviant der 3 Jungen auf. Er fing gemütlich mit den Keksen an. Ich sage dir, die Polizisten bei uns sind alles Hurensöhne. Gnadenlos. Ich schaffte es bisher nur einmal bis auf das Schiff. Dort gab es kleine Luken, die man öffnen konnte, um in den Schiffsbauch herunterzuklettern. Unten war es stockdunkel. Man sah nichts und der Raum war voller Mais aus Amerika. Wir waren zu zweit und verbrachten 2 Tage lang dort unten, weil das Schiff den Hafen nicht verließ. Bereits nach einem Tag hatten wir nichts mehr zu essen und es war sehr kalt, weil wir unter der Meeresoberfläche waren. Also gaben wir auf. Wir kletterten die Leiter hoch, um wieder rauszukommen, aber jemand hatte die Luke von außen geschlossen. Also schlugen wir mit den Fäusten den ganzen Tag lang gegen die eiserne Luke, aber niemand hörte uns. Ich hatte unglaublich Angst und betete zu Gott, dass er mich in Frieden ruhen lässt. Ich dachte wirklich, ich würde sterben. Wir hatten Hunger, wir hatten kein Wasser mehr und waren seit 2 Tagen in absoluter Dunkelheit. Wir schlugen immer wieder gegen die Türe, aber niemand hörte uns. Erst am Abend hörten wir, wie die Besatzung mit Staubsaugern das Schiff reinigt. Eine Maschine kam ganz nahe an unserer Luke vorbei und wir warteten, bis sie abgestellt wurde. Dann polterten wir so kräftig, wie wir konnten, gegen die Türe, bis ein Chinese aufmachte. Er hatte ein Walkie-Talkie und wollte damit die Polizei rufen, aber wir flehten ihn an, uns ziehen zu lassen. Er war sehr nett. Er hatte uns verstanden und half uns, vom Schiff zu gehen, ohne von der Polizei erwischt zu werden. Dann sind wir abgehauen. Meine Eltern wussten nichts davon. Sie wissen auch heute nichts davon. Wenn ich eines Tages schaffe, werde ich sie anrufen und sagen, es ist gut, ich bin angekommen. Sie sind geschieden. Mein Vater ist Elektriker und arbeitet auf Baustellen. Meine Mutter lebt mit meinen 2 Schwestern. Ich machte nach dem Gymnasium eine 2-jährige Ausbildung als Informatiker und mehrere Praktika. Mit dem Diplom suchte ich 1,5 Jahre nach Arbeit, aber ohne Beziehungen findest du hier überhaupt nichts. C'est la grosse galère. Es ist eine echte Plagerei. Damals verlor ich die Hoffnung und fing an, Hasch zu rauchen und Alkohol zu trinken. Mein Vater verdient nicht genug, um mich zu unterstützen. Ich leihe mir Geld von meinen Freunden. Wir machen das immer so. Wenn einer Arbeit hat, hilft er dem anderen. Und sobald der andere Arbeit hat, ist es umgekehrt. Sonst geht es dir schlecht. Ich will mir nicht vorstellen müssen, mein ganzes Leben in Marokko zu verbringen. Seit ich 14 Jahre alt bin, ist es mein großer Traum zu gehen. Damals schaffte es mein Cousin mit einem Schiff nach Spanien. Er lernte Spanisch, traf eine Frau aus Deutschland und heiratete. Er rettete damit sein Leben. Als ich es das erste Mal versuchte, war ich 18. Ich war in meinem letzten Jahr am Gymnasium. Ich wollte ein schönes Leben haben. Eine Frau, ein Haus, Kinder, Geld und gute Leute um mich herum. Ich bin sehr interessiert an der Kultur Europas und den Leuten dort. Ich habe das Gefühl, dass ich mit den Leuten dort besser klarkommen kann als hier. Voilà. Ich werde es immer wieder versuchen, irgendwie nach dort drüben zu kommen. Ich werde mich nie geschlagen geben. Ich bin mir bewusst, dass ich dabei mein Leben riskiere. Aber ich sage immer, sapas usakas. Es klappt oder geht in Brüche. Man muss sein Leben riskieren, um ein schönes Leben zu haben. Das ist mein Prinzip. Es ist besser zu sterben, indem man sein Glück versucht, als hier zu leiden und zu warten, bis du im Elend stirbst. Ich habe diese Erzählung heute ausgewählt, weil mir Amin vor 2 Tagen eine E-Mail geschickt hat. Er hat mir nicht viel geschrieben und ich habe auch seither nichts Genaueres mehr von ihm dazu erfahren, aber er hat mir geschrieben, dass er es irgendwie geschafft hat, ein Visum für Schweden zu kriegen. Und das war natürlich für ihn und auch für mich eine sehr erfreuliche Nachricht, nachdem er es so lange auf allen Wegen versucht hat, irgendwie dieses Ziel zu erreichen. Und wie auch immer es für ihn sein wird, was auch immer das auf seinem Lebensweg bedeuten mag, es hat ihm zumindest diese Last genommen, die er seit 9 Jahren mit sich herumträgt, nämlich diese eiserne Sehnsucht, dieses unbedingte Verlangen, einfach sein Land verlassen zu können. Und ja, ich möchte ihm auf diesem Weg natürlich auch alles Gute wünschen. Er ist einer der wenigen Protagonisten dieses Buches, welche heute zumindest einen Schritt weiter sind als damals, als wir uns kennenlernten. Die Erzählungen, die in diesem Buch, die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, sind alle sehr unterschiedlich. Und es war mir auch sehr wichtig, ein möglichst breites Bild der Situation, der Schicksale zu zeichnen, welche sich an dieser Grenze abspielen. Und eine der Erzählungen, das ist die Geschichte von David. David kommt aus Kongo-Kinshasa, der Demokratischen Republik Kongo, und hat aber ganz lange in Angola gelebt und gearbeitet und ist dort aufgebrochen, um seine Familie zu suchen. Und zwar hatte er während des Krieges in Angola hatte er den Kontakt zu seiner Familie verloren. Seine Frau und seine Kinder mussten fliehen, er musste untertauchen. Sie waren damals nicht am gleichen Ort. Und er ist später krank geworden, musste mehrere Jahre arbeiten, bis er ebenfalls aufbrechen konnte. Und hat dann die Reise auf sich genommen, ist während 2 Jahren über Niger, Mali und Algerien bis nach Marokko gereist, auf der Suche nach seiner Frau und seinen Kindern. Und als ich ihn traf in Casablanca, da ist er gerade von Algerien über die Grenze nach Marokko gelangt, war völlig ausgehungert, hatte auch seit 3 Tagen nichts gegessen und bat dort vor der evangelischen Kirche um Unterstützung. Und David war damals auch bereits 53 Jahre alt, also auch längst nicht mehr der Jüngste für so eine Reise, und hat mir dann ein paar Wochen später auch seine Geschichte erzählt, aus der ich jetzt einen Abschnitt vorlesen möchte. Ich weiß, wenn Sie mich so sehen, könnten Sie denken, ich wäre 18 Jahre alt, denn in der letzten Zeit habe ich vieles durchgemacht. Aber wenn wir uns eines Tages wiedersehen, werden Sie mich nicht mehr erkennen. Ich werde anders sein. Ja, ich bin im Kongo aufgewachsen, aber ich verließ Kongo bereits in den frühen 90er Jahren, um nach Angola zu gehen. Denn mit der Diktatur, mit dem schlechten Willen der Herrschenden und ihrer fehlenden Liebe für das Vaterland, ich würde wirklich sagen, Der Kongo hat die schlechtesten Führer von ganz Afrika. Das führt dazu, dass sie auch hier in Marokko viele Kongolesen finden. Sie leben lieber im Ausland als im Kongo. Ich werde Ihnen etwas sagen, und selbst die Westler wissen das sehr gut. Der Kongo ist, von seinem Potenzial her gesehen, das reichste Land der Welt. Selbst wenn Sie einen Schweizer fragen, der sich in Sachen Bodenschätzen auskennt, wird er Ihnen bestätigen, dass der Kongo potenziell zu den reichsten Ländern der Welt gehört. Aber hier der Kontrast. Wenn Sie heute in den Kongo gehen, werden Sie nichts davon sehen. Nichts. Als die Belgier den Kongo kolonialisierten, nannten sie ihn einen geologischen Skandal. Wir hätten uns nie vorstellen können, das sagten die Belgier, wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir eines Tages ein Land finden könnten, welches potenziell so reich ist wie der Kongo. Und die Amerikaner sagten immer, Afrika hat die Form eines Revolvers und sein Abzug liegt im Kongo. Das heißt, wenn man einem Revolver den Abzug entfernt, wird er ein einfaches Spielzeug. Selbst die kleinsten Kinder können sorglos damit scherzen. Die Ungerechtigkeit ist wirklich frappierend. Wenn Sie heute in den Kongo kommen, werden Sie Leute treffen, welche nicht einmal einen Franc am Tag haben, um sich ein Brot zu kaufen. Sie werden Leute treffen, welche seit 3 Tagen nichts gegessen haben, obwohl der Kongo einen Wert an Bodenschätzen aufweist, den man sich gar nicht vorstellen kann. Wir haben alles im Kongo, alles. Selbst Erdöl. Angola ist heute der 2. Erdölförderer in Afrika. Die Portugiesen verlassen jetzt ihr Land und kommen nach Angola, um Arbeit zu suchen. Aber das geförderte Erdöl gehört nicht Angola. Es ist Erdöl des Kongos. Angola hat unter der Grenze durchgebohrt, um kongolesisches Erdöl zu fördern. Sie können das nachforschen und man wird Ihnen das bestätigen. Deswegen sage ich Ihnen, die Regierenden des Kongos sind von einem sehr schlechten Willen beseelt. Sie bereichern nur sich selbst und ihre Angehörigen. Fertig. Sie werden Milliardäre. Aber das Volk? Ich habe dort einen Freund. Ich traf ihn, als ich durch den Kongo reiste, um nach Marokko zu gelangen. Er sagte mir, ich bin Krankenpfleger. Ich arbeite seit 5 Jahren in einem Krankenhaus und habe noch keinen einzigen Lohn gekriegt. Jemand arbeitet 5 Jahre lang in einer öffentlichen Einrichtung und wurde noch nie bezahlt. Ich fragte ihn, warum arbeitest du noch weiter? Besser du gibst auf, als dass du jeden Tag zur Arbeit gehst, ohne dass man dich bezahlt. Aber er sagte, nein, ich werde weiterarbeiten. Ich weiß, eines Tages wird man uns vielleicht schon bezahlen. Er lebt bei seiner Mutter 5 Jahre und man bezahlte ihm nicht einen einzigen Monat. Sie sehen, wie schlecht die kongolesischen Führer sind. Sie plündern die Wirtschaft des Landes und schicken das Geld zu euch, in die Schweiz, um genau zu sein, denn dort bewahren sie ihr Vermögen auf. David erzählt dann weiter von seiner Reise, welche ihn während 2 Jahren bis nach Marokko führte. Und ich möchte vor allem noch einen Abschnitt vom Schluss seiner Geschichte vorlesen, welche auch ein bisschen an diese letzte Aussage anknüpft und welche etwas zum Ausdruck bringt, was in vielen Geschichten sehr oft vorkommt, nämlich das Bewusstsein der Protagonistinnen und Protagonisten darüber, wie sehr die Gründe, weswegen sie ihr Land verlassen mussten, mit der europäischen Geschichte, aber vor allem auch mit der gegenwärtigen europäischen Politik zusammenhängen. Manche verbrachten hier 4 oder 5 Jahre und schafften es nicht rüber. Es gibt auch solche, die bereits in Spanien ankamen, aber von der Polizei verhaftet und abgeschoben wurden. Die Leute werden in die Wüste abgeschoben. Aber wenn ihr die Leute dorthin schickt, als wären sie Tiere, dann ist das, um sie zu töten. Ich sage oft, wenn wir reisen, dann ist das, weil die Westler dafür sorgen, dass die Situation im Kongo unstabil ist. Warum sage ich das? Bei den Wahlen, welche eben stattgefunden haben, stimmte das Volk für Tshisekedi, den Opponenten, mit 56%. Der sogenannte Präsident, der an der Macht ist, hatte nur 26%. Diese wirklichen Ergebnisse liegen sowohl der US-Regierung als auch der Europäischen Union vor. Aber weil die Westler wissen, dass sie nicht mehr von der Ausbeutung des Kongos profitieren können, wenn Tshisekedi an die Macht kommt, sagen sie sich, man muss den Kleinen da lassen, auch wenn ihn die Bevölkerung nicht mag, denn wir können ihn manipulieren. Man lässt ihn, denn wenn man ihm sagt, mach es so, dann macht er es. Und wenn man Tshisekedi sagen würde, mach es so, dann würde er sagen, nein, das mache ich nicht. Voilà. Das ist der Grund für das Leiden unserer Völker. Wir haben Präsidenten, die es nicht verdienen, Präsident zu sein. Wenn es Wahlen gibt, werden die Resultate gefälscht Und wenn wir nach Europa ins Exil gehen wollen, heißt es nein, geh zurück und wir werden abgeschoben. Das sind die Probleme. Etwas, was in diesen Geschichten sehr oft vorkommt, das ist die Reise durch die Wüste. Und das hängt damit zusammen, dass die meisten Protagonistinnen und Protagonisten aus West- oder Zentralafrika stammen und dass zwischen deren Herkunftsländern und Marokko die Sahara liegt und deren Durchquerung auf oft sehr gefährlichen und sehr entbehrlichen Routen für sie die einzige Möglichkeit darstellt, nach Norden zu gelangen, nach Marokko oder gar nach Europa zu kommen, da sie nicht die nötigen Visa, die nötigen Einreisepapiere erhalten, um einfach so, wie wir es uns gewohnt sind, in ein Flugzeug zu steigen, um von A nach B zu fliegen. Und um diese Reise ein bisschen zu illustrieren, möchte ich gerne den Beginn der Geschichte von Felix vorlesen. Felix ist aus Nigeria aufgebrochen, als er 18 Jahre alt war. Und als ich ihn in Marokko traf, in Casablanca, da war er gerade 20 Jahre alt geworden. Ich bin Felix Lambert, 20 Jahre alt. Ich komme aus dem Bezirk Ika Northeast, Delta State, Nigeria. Meine Eltern, das ist eine lange Geschichte. Mein Vater verließ uns in den frühen 90ern und lebte fortan sein eigenes Leben. Ich habe zwei Schwestern. Die eine ging nach der Scheidung mit meinem Vater und wir hatten seither keinen Kontakt mehr. Mit der anderen Schwester bin ich bei meiner Mutter aufgewachsen. Doch meine Mutter wurde bald geisteskrank und so waren wir auf uns alleine gestellt. Ich besuchte das Gymnasium und danach versuchte ich verschiedene Dinge. Aber nichts hat geklappt. Ich verließ Nigeria Anfang Februar 2012, weil ich mich nicht wohlfühlte. Ich mochte die Leute nicht und sah, dass es politisch und wirtschaftlich nicht gut läuft. Ich kann nicht sagen, dass es eine entscheidende Situation gab, die mich dazu brachte, zu gehen. Ich fühlte mich unwohl und ruhelos. Es war einfach zu viel für meinen Kopf. Und so habe ich mich entschieden, loszuziehen, um anderswo ein neues Leben zu finden. Ich arbeitete ein bisschen, als Wächter und auf Baustellen, bis ich etwas Geld hatte. Und dann ging ich. Als ich losgezogen bin, dachte ich, nach Deutschland zu gehen. Aber ich wusste nicht, dass das schwierig sein würde. Ich sagte mir, ich gehe nach Marokko und dann nach Spanien. Aber ich hatte keine Ahnung, was das für eine Reise ist. Ich wusste nichts von der Wüste. Ich dachte, ich würde einfach viele Grenzen überqueren und dann wäre ich dort. Ich zog alleine los und sagte niemandem etwas davon. Die meiste Zeit war ich ohnehin alleine. Meine Mutter hat vor langer Zeit das Bewusstsein über die Dinge verloren. Meine Schwester lebt alleine. Jeder hat sein eigenes Leben. Das letzte Mal, als ich Freunde hatte, war ich noch ganz klein. Als ich älter wurde, bevorzugte ich es, alleine zu sein. Ich ging nach Cotonou in Benin und kaufte dort ein Busticket nach Mali. An der Grenze zu Burkina Faso musste eine Frau den Bus verlassen, weil sie kein Visum hatte. Und ich sah zum ersten Mal wilde Elefanten. Wir reisten über Ouagadougou bis nach Bamako und von dort nahm ich einen Bus nach Gao. Als wir dort ankamen, war der Busbahnhof voller Leute, welche mich gefragt haben, wo ich hinwolle. Ich sagte, ich gehe nach Marokko. Und ein paar Leute sagten mir, sie hätten einen Bus, der direkt nach Marokko an die spanische Grenze führe. Heute muss ich darüber lachen. Der Ort war voller Malier, die hier auf ein gutes Geschäft warteten. Ich folgte einem von ihnen und er brachte mich zu sich nach Hause. Es war ein ummauertes, privates Grundstück, von dem aus ein kleiner Pickup in die Wüste fahren sollte. Ich dachte, mein Gott, wo bin ich da gelandet? Ich wollte zurück zum Busbahnhof und also bin ich einfach wieder weggelaufen. Diese Stadt ist ziemlich heruntergekommen und schien damals halb verlassen. Die Häuser sind alle aus Lehm gebaut. Nachdem ich lange geschlafen bin, traf ich vor einem Haus auf eine Gruppe Afrikaner. Sie sagten mir, die Fahrzeuge nach Algerien würden alle nur von solchen Innenhöfen abfahren und nicht vom legalen Busbahnhof. Sie führten mich in den Hof, der voller Afrikaner war, und sagten, all diese Leute gehen nach Algerien. Ich dachte, mein Gott, was ist das für ein seltsamer Ort? Alle hatten große Wasserkanister bei sich, welche sie in Kleider und Tücher eingewickelt hatten. Ich sah, wie die Leute sich auf die Reise vorbereiteten und sich Tücher um den Kopf banden. Ich dachte, dies ist nicht der Ort, den ich gesucht habe. Ich muss zu einem normalen Busbahnhof. Ich betrachtete all die Leute und sagte mir, okay, ich muss einen Nigerianer finden, mit dem ich reden kann. Ich stieß auf einen Typen mit langen Rasterlocken und roten Augen, der die ganze Zeit rauchte. Ich habe Angst gekriegt, aber er meinte, wir gehen alle zusammen durch die Wüste. Er erklärte mir auch, dass mich diese Leute nicht nach Marokko bringen würden, sondern dass alle Fahrzeuge von hier nur bis Khalil an die algerische Grenze führen. Denn viele hatten bereits Geld bezahlt, um bis nach Tunis, Algier oder Marokko zu fahren. Die Fahrer hatten den Leuten einfach ihr ganzes Geld abgeknöpft. Und wenn du sagst, du gehst nach Algier oder Italien, werden sie dir sagen, okay, dieses Fahrzeug bringt dich gleich dorthin, direkt. Sie verkaufen direkte Reisen zu guten Preisen. Fahrkarten gibt es nicht und die Leute wissen nicht, dass diese Pickups alle nur bis Khalil fahren. Felix erzählt dann weiter, wie sie mehrere Wochen warten mussten. Und zwar war das zu Beginn des Jahres 2012 und damit auch zu Beginn des Konfliktes in Nordmali, als einerseits Tuareg-Rebellen, aber andererseits vor allem auch islamistische Milizen die Regierungstruppen bekämpften und das Gebiet allmählich zu kontrollieren begannen. Und deswegen mussten sie lange warten, bis die Gegend einigermaßen sicher war und es keine Kämpfe mehr auf der Route gab, bis sie losreisen konnten. Es gibt keine Straße in der Wüste und keine Richtungen, nur überall Spuren von Fahrzeugen. Der Fahrer fuhr irrsinnig schnell. Er holte einfach das Maximum aus dem Motor heraus. Als wir in den Sand hineinfuhren, machte der Wagen einen heftigen Ruck und schüttelte die Leute durcheinander. Ein Kameruner, der neben mir saß, ist dabei heruntergefallen. Ich hielt ihn an der Hand fest, während er neben dem Wagen herrannte. Doch der Pickup fuhr erst einmal mit vollem Tempo weiter und die Leute schrien, bis der Fahrer irgendwann verlangsamte und der Kameruner aufspringen konnte. Er hatte Glück. Dann hat der Motor wieder beschleunigt. In der Wüste gibt es weder Verkehr noch Hindernisse und wir brausten mit vollem Karacho durch die Gegend. Wir fuhren eine Weile, bis das eine Vorderrad auf einmal in ein Loch sackte. Dabei wurden alle Leute vom Wagen geschleudert. Ich landete im Sand und andere fielen auf mich drauf. Nachdem ich mich befreit hatte und aufgestanden war, hatte ich Schmerzen am ganzen Körper. Und als wir weiterfahren wollten, sprang der Motor nicht mehr an. Wir waren mitten im Nirgendwo. Die Chancen standen 50-50. Und ich dachte, wenn der Motor hier aufgibt, ist das die Hölle. Dann werden wir nicht überleben. Um uns herum war nur Wüste. Das Essen, welches wir bei uns hatten, reichte gerade für 2 Tage. Und in dieser Zeit wären wir in der Kälte längst erfroren. Also begannen wir alle, den Wagen anzuschieben. Wir schoben den Pickup mindestens 40 Minuten lang durch die Wüste, bevor der Motor endlich ansprang. Die Fahrer riefen, Yalla, Yalla, Monte, Monte. Wir kletterten auf und fuhren mit voller Geschwindigkeit weiter. Die Leute schrien auf den Fahrer ein, er solle langsamer fahren, weil sie dachten, sie könnten jeden Moment sterben. Aber die fuhren einfach in vollem Tempo weiter, bis der Motor irgendwann wieder zusammenbrach. So ging das weiter. Felix verbrachte insgesamt 4 Tage auf dieser Route bis nach Khalil, bis an die algerische Grenze. Und immer wieder blieben sie stecken. Immer wieder hatten sie einen Unfall. Immer wieder saßen sie da fest. Man muss dazu auch sagen, die Reise findet auf kleinen Pickups statt, auf denen oft 20 bis 30 Menschen aufgepfercht werden, was die Reise natürlich umso gefährlicher macht. Und oft sind es auch nicht mehr die neuesten und besten Fahrzeuge, weswegen sie, wie gesagt, immer wieder stecken blieben und immer wieder mit der Angst leben, dass es hier nicht mehr weitergeht, was tatsächlich auch der Grund ist, weswegen viele Menschen auf dieser Route ihr Leben verlieren. Das Schlimmste aber, sagt Felix, seien die Nächte gewesen. Gegen Mitternacht baten die Leute, die Fahrer anzuhalten, um zu schlafen. Wir wussten nicht, dass Schlafen das Schlimmste ist. Ich war sehr müde und hoffte auf den erlösenden Schlaf, aber die Fahrer weigerten, sich anzuhalten. Erst Stunden später hielten sie endlich den Pickup an und jeder suchte sich einen Ort zum Schlafen. Wir waren wieder in einer Sandgegend. Die Fahrer waren gut ausgerüstet. Sie legten eine sehr schwere Decke auf den Boden, um sich darauf zu legen, und dann eine weitere große Decke darüber, um ihre Körper zuzudecken. Ich legte mich auf den Boden, um zu schlafen, aber bald hielt ich es nicht mehr aus. Am Tag war es sehr heiß wegen der Sonne, aber jetzt war es unvorstellbar kalt. Der Boden fühlte sich an wie eine Eisschicht, und darüber fegte ein ganz kalter Wind. Niemand konnte schlafen. Niemand konnte diese irrsinnige Kälte aushalten. Wenn ich meine Hand auf den Boden legte, wurde sie sogleich ganz steif. Es war wirklich sehr, sehr kalt. Das ist kein Ort, an dem man leben kann. Alle regten sich auf und fragten, was wir tun sollten, denn wir mussten irgendwas etwas unternehmen, sonst wäre es unmöglich gewesen, bis zum nächsten Morgen zu überleben. Da fingen ein paar Leute an, ein Feuer zu machen, denn es gab überall dürre Stiele von holzigen Pflanzen, welche wie Nadeln gerade aus dem Boden wuchsen. Ich habe keine Ahnung, wie die dorthin kamen. Etwa alle 20 Meter stand so ein kleiner, dürrer Stiel und wir gingen weit herum, um sie einzusammeln. Also setzten sich alle um das Feuer und abwechslungsweise ging immer jemand neues Holz sammeln. So dauerte das die ganze Nacht. Niemand von uns hatte geschlafen. Etwa um 4 Uhr morgens hörten wir die Fahrer wieder schreien. Yalla, yalla, monte, monte. Also stießen wir wieder das Fahrzeug an, doch der Motor wollte nicht anspringen. Wir mussten stoßen, stoßen und stoßen. Ich hatte dabei einen Schuh verloren und ging zurück, um ihn zu suchen. Aber in dem Moment, als ich meinen Schuh gefunden hatte, sprang der Motor an. Alle schrien und sprangen auf den Pickup. Ich war etwa 50 Meter hinter dem Auto und rannte mit aller Kraft los. Es war noch dunkel und man konnte mich aus der Distanz nicht sehen. Also schrie ich wie wild, aber die Leute kümmerten sich nur um sich selbst. Ich wäre wirklich um mein Haar zurückgeblieben. Ich rannte und schrie, bis der eine Nigerianer zum Glück den Fahrer dazu brachte, zu verlangsamen, so dass ich sie einholen konnte. Ich hielt mich rennend an dem Auto fest und irgendwann gelang es mir, aufzuspringen. Die meisten Geschichten, welche in diesem Buch erzählt werden, das sind die Geschichten von jungen Männern. So wie Felix zum Beispiel, so wie Amin zu Beginn. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es tatsächlich vor allem junge Männer sind, welche diese Reise auf sich nehmen. Es gibt jedoch auch sehr viele Frauen, welche auf dieser Route landen. Und es war mir sehr wichtig, auch deren Geschichten in dem Buch vertreten zu haben. Auch wenn es natürlich gerade für mich als Mann überhaupt nicht einfach war, das Vertrauen zu gewinnen, um diese Erzählungen aufzeichnen zu können. Es war mir jedoch sehr wichtig, da deren Erzählungen, deren Geschichten noch einmal eine ganz andere Perspektive auf diese Grenze erlauben und auch noch eine ganz andere Dimension der Brutalität darstellen dessen, was an dieser Grenze passiert. Und eine der Erzählungen, das ist die Erzählung von Nadine. Ich kann an dieser Stelle auch noch sagen, das Buch ist auch nicht nur mein Werk, sondern es ist zusammen entstanden mit Marina Grimme, einer Illustratorin aus Augsburg, welche zu jeder Person ganz schöne Porträts gezeichnet hat. Und das hier ist Nadine mit ihren beiden Kindern. Man muss sich Nadine vorstellen wie so wirklich der Stereotyp einer Mutter. Und das ist auch etwas, was mich sehr beeindruckt hat an ihr. Diese Fähigkeit, eine richtige, fürsorgliche, liebende Mutter für ihre 5 Kinder zu sein, mit all dem, was sie erlebt hatte, mit all der Geschichte, die sie hinter sich hat, dennoch eben diese Stärke zu haben, für ihre Kinder da zu sein. Und ich möchte euch jetzt ein paar Ausschnitte aus ihrer Erzählung vorlesen. Nadine kommt aus Kongo-Kinshasa, aus der Demokratischen Republik Kongo. In Wirklichkeit hatte ich meinen Vater nie gekannt. Wir lebten nur mit meiner Mutter. Ich kannte niemanden aus meiner Verwandtschaft. Keine Großeltern, keine Onkel, keine Tanten, keine Cousins. Wir waren die Einzigen. Von meiner frühen Kindheit erinnere ich nur noch, wie ich meine Mutter jeden Moment weinen sah. Das ist alles, was mir in den Sinn kommt. Sie lag immer in ihrem Stuhl und weinte. Und ich fragte, Mama, warum weinst du immer? Aber alles, was sie mir sagte, war, il y a rien, es ist nichts. Erst als ich 10, 11 Jahre alt war, realisierte ich, dass etwas nicht stimmte. Es fehlte uns an allem. Und in der Schule lernte ich Mädchen kennen, welche das gemacht hatten. Als ich in die 6. Klasse kam, sagten mir meine Freundinnen, schau, es ist nicht einfach, du musst etwas tun. Und so fing ich auch damit an. Ich war 13 Jahre alt. Ich musste mich prostituieren, um meiner Mutter zu helfen. So geriet ich in die Hände eines Politikers von Mobutu und der fing an, mich in ihre Dinge einzuspielen. Sie setzten mich als Prostituierte ein, wenn sie eine Aufgabe zu erledigen hatten. Sie zogen mich gut an und schickten mich los, um eine bestimmte Person zu verführen. Sie benutzten mich, um an jemandem Hand anzulegen. Ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen verstehen. Das ist eine lange und alte Geschichte. Sie ist zu bösartig, als dass ich sie wieder erzählen könnte. Verstehen Sie? Man würde mich zum Beispiel dazu drängen, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich komme und lasse Ihre Türe offen, damit die anderen reinkommen. Dann verschwinde ich und die anderen bleiben, um mit Ihnen zu machen, was Sie wollen. Um Sie zu töten, zu foltern oder ins Gefängnis zu werfen. Dafür bezahlte man mich. Denn sie suchten die kleinen Mädchen. Die waren so pervers. Die wollten nur die kleinen Mädchen. Und ich war lange nicht die Einzige. Wir waren viele, die das gemacht haben. Alle zwischen 13 und 16. Diese Leute profitierten davon und gaben uns Geld. Mir blieb nichts anderes übrig. Denn das erste Mal, als ich mit dem Geld nach Hause kam, sah ich, dass ich damit für meine Familie etwas tun kann. Ich gab einen Teil davon meiner kleinen Schwester, damit sie die Schule besuchen konnte. Und so konnte ich zumindest die Situation unserer Familie ein bisschen verbessern, denn es stand wirklich schlecht um uns. Aber die Personen, mit denen ich ausging, um sie auszuliefern, kannten mich. Und nachdem Mobutu gestürzt wurde, suchten sie nach mir. Als sie mich fanden, gingen sie zu uns nach Hause und nahmen meine Mutter vor den Augen meines kleinen Bruders. Sie töteten meine Mutter und sagten, wenn ich nicht käme, würden sie die ganze Familie umbringen. Das ist der Beginn der Flucht von Nadine. Ihr kleiner Bruder hat sie dann angerufen und gesagt, sie solle nicht kommen. Er werde zusammen mit ihrer kleinen Schwester aufbrechen und ebenfalls fliehen. Nadine ging in den benachbarten Kongo-Brazzaville, konnte dort jedoch auch nicht bleiben, weil sie auch dort von der Polizei gesucht wurde, ist dann weiter über Kamerun bis in die Elfenbeinküste geflohen. Und das war im Jahre 1999, als sie in der Elfenbeinküste angekommen ist. Und sie lebte dann dort über 10 Jahre, lernte auch ihren Mann kennen, mit dem sie 5 Kinder hatte. Und lebte eigentlich so ein relativ stabiles Leben, bis allerdings im Jahr 2010 der Krieg in der Elfenbeinküste wieder ausgebrochen ist. Denn ihr Mann arbeitete für die Frau des Präsidenten der Elfenbeinküste. Und als es brenzlig wurde, hat er sie von der Arbeit angerufen und gesagt, sie solle zusammen mit den Kindern das Land verlassen. Er wollte später auch nachkommen und sie hatten noch mehrere Wochen Kontakt, bis er sagte, er werde jetzt auch losziehen. Und seit da hatte sie keinen Kontakt mehr zu ihm. Also sie weiß auch seit da nicht, was mit ihm passiert ist. Nadine ist in den Mali geflohen, hatte dort auch überhaupt keine Perspektive. Mali ist ein sehr armes Land und es gab damals sehr viele Flüchtlinge in Mali, weswegen sie sich entschieden hat, weiterzuziehen, nach Marokko zu gehen und also die Reise durch die Wüste auf sich zu nehmen. Aber das war keine leichte Reise. Die Wüste durchqueren. Ich war die einzige Frau da drin. Ich war schwanger. Ich war mit den Kindern. Wir schliefen draußen. Ich habe viel gelitten auf dieser Route. Du wirst von Kriminellen angehalten. Sie durchsuchen dich überall, weil sie glauben, du hättest dort Geld versteckt. Sie nehmen dir weg, was sie wollen, oder vergewaltigen dich. Du hast keine Wahl. Die erste Stadt in Algerien war Bordj. Dort hatte ich kein Geld mehr, um für mich und die Kinder die Weiterreise zu bezahlen. Der Chauffeur fragte mich, was wirst du tun? Es war nicht leicht. Also musste ich mich mit ihm zusammentun. Ich war gezwungen. Selarut, so ist diese Strecke. Später organisierte er unsere Reise von Bordj nach Regan und er half mir mit den Kindern. Voilà, so kam ich nach Oran. Von Oran bis nach Magnia ging ich zu Fuß. Das ist etwa so weit, wie wenn du von Casablanca nach Rabat gehen würdest. Von Zeit zu Zeit ruhten wir uns etwas aus, dann gingen wir weiter. Mit den Kindern. Ich war schwanger. Es waren noch 5 andere Leute dabei und einer, der den Weg kannte. Es war nicht leicht. Als wir in Magnia ankamen, dachten wir noch, wir würden vielleicht ein paar Hütten finden, in denen wir uns ausruhen könnten. Aber wo man uns hinbrachte, gab es gar nichts. Da war nur ein Wald. Dort gibt es verschiedene Gruppen. Es gibt Kongolesen, Ivora, Kameruner, alle möglichen Leute sind dort. Und jede Gruppe hat ihren Chef. Bevor wir kamen, hatte man bereits den Chef angerufen, damit sie uns holen kommen. Weil es lange her ist, dass ich unter Kongolesen war, hielten mich alle für eine Ivorerin. Und so wurden wir mit den Kindern in das Camp der Ivora gebracht. Aber dort war es schrecklich. Wir hatten nichts zu essen. Wir hatten kein Geld mehr. Aber damit dich jemand nach Marokko führt, musst du zahlen. Also wollten sie mit mir schlafen. Und als ich mich weigerte, schlugen sie mich. Sie sagten, komm, wir werden reden. Aber was heißt hier reden? Komm, du musst die Kinder dalassen und mitkommen. Der Chef braucht dich. Sie brachten mich dorthin und vergewaltigten mich. Sie waren zu viert. Gleichzeitig, ich konnte nichts tun. Alle Frauen dort wurden gezwungen, mit den Männern zu schlafen, denn sie sind die Chefs dort. Du musst ihnen Geld bezahlen, und wenn du kein Geld hast, sagen sie dir, du musst 3 Monate hierbleiben, bis du weiter kannst. Ich verbrachte viel Zeit in Magnia. Wir konnten uns nicht waschen, aßen wenig und schliefen kaum. Ständig mussten wir uns von der Polizei verstecken, und in der Nacht holten sie mich, um mit mir zu schlafen. Ich musste dort bleiben, bis sie befriedigt waren und mich freiließen. Nach mehr als 1 Monat ließen sie mich gehen, denn ich hielt es nicht mehr aus. Ich war müde und krank. Ich musste mich ständig erbrechen und hatte Durchfall. Ich hielt es nicht mehr aus. Voilà. Dann brachte uns ein Führer an die Grenze, zu Fuß. Meine Füße waren geschwollen, mein ganzer Körper schmerzte. Und als wir in Marokko waren, konnte ich nicht mehr. Als die marokkanischen Gendarmen kamen, sagten die Leute, wir müssten davonrennen. Aber ich sagte, ich renne nirgendwo hin. Ich hatte keine Kraft mehr. Die Gendarmen verhafteten mich zusammen mit den Kindern und brachten uns auf den Posten. Sie gaben den Kindern zu essen, dann fragten sie mir, was passiert ist, woher ich komme. Ich versuchte ihnen meine Geschichte zu erklären. Sie riefen ihren Chef an und der Chef sagte, sie sollen mich in das Hauptquartier bringen. Sie brachten mich also nach Ustad zu ihrem Chef. Er sagte, ich müsse Medikamente nehmen und mich behandeln lassen. Er stellte mir nicht einmal viele Fragen. Ich war durch. Er ließ mich und kaufte Essen für die Kinder. Dann sagte er den Gendarmen, die mich hergebracht hatten, sie sollten mich zur Universität bringen. Dort ließen sie mich und am nächsten Tag kamen Médecins Sans Frontières, die Ärzte ohne Grenzen. Sie brachten mich in das Krankenhaus und später suchten sie mir für mich ein Zimmer und kauften Gas, Teller, Matratzen. So kam ich hierher nach Rabat. Das war im Mai 2011. Seither überlebe ich nur dank der Unterstützung von Hilfsorganisationen. Sie halfen mir über ein ganzes Jahr, die Miete zu bezahlen. Und manche Brüder haben mir geholfen und etwas zurückgelassen, als sie abgereist sind. Siehst du, so habe ich einen Fernseher, ein Tischchen, ein Sofa. Sie gingen nach Europa, aber ich kann nicht gehen. Mir fehlen die Mittel. Ich würde gerne nach Europa gehen. Es ist nicht das Paradies, aber jene, die dort sind, sagen, es sei besser als in Afrika. Selbst im Kongo oder in der Elfenbeinküste war es besser als hier. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin müde und meine Gesundheit ist nicht gut. Heute Morgen wollte ich ins Krankenhaus gehen, denn ich hatte diese Tage sehr hohen Blutdruck. Aber ich kann nicht gehen, denn ich habe nicht einmal das Geld für den Bus. Ich halte Marokko nicht aus. Ich kann mich nicht integrieren. Denn erst einmal ist es schwierig, weil viele Leute rassistisch sind. Meine Kinder gehen jetzt in die Schule, aber es ist nicht leicht für sie. Man beschimpft sie als Neger. Dreck, ihr seid dreckig. Sie können nicht gut schreiben und sprechen noch kaum Arabisch. Aber die Lehrerin hilft ihnen nicht. Sie sagt nur, schlagt euch durch. Voilà. Ich machte eine Ausbildung als Konditorin und suchte überall nach einer Ecke zum Arbeiten. Nichts, keine Arbeit. Ich bat beim UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge um Flüchtlingsstatus, aber mein Dossier wurde abgelehnt. Caritas half mir mit einem Anwalt, um Widerspruch einzulegen, doch 1 Monat später wurde auch mein Widerspruch abgelehnt. Sie sagten, mein Fall sei eine familiäre Geschichte. Niemand konnte das verstehen, aber so ist das. Als wäre meine Mutter wegen einer Familiengeschichte gestorben, als wäre ich wegen einer Familiengeschichte aus Côte d'Ivoire abgereist. Marokko ist nicht leicht, überhaupt nicht. Aber ich will stark sein für die Kinder. Das ist das Einzige, was mich am Leben hält. Ich weiß nicht, warum mir Gott die Kinder gegeben hat, aber ich will alles für sie tun. Ich muss stark sein, damit ihnen nicht widerfährt, was mir widerfahren ist. Das ist alles. Wenn die Kinder nicht wären, hätte ich meinem Leben ein Ende gesetzt. Denn ich sagte mir oft, ich muss wohl einen Fluch mit mir herumtragen, denn alles brachte mir nur Unglück und das Leben hatte für mich keinen Sinn mehr. Aber seit ich in Marokko bin, werde ich von einer Psychologin der Caritas betreut. Sie hat mir viel geholfen. Sie hat mich dazu gebracht zu sehen, dass ich noch ein Mensch bin, dass ich stark bin, dass ich etwas erreichen kann und dass morgen nicht gestern ist. Und manchmal, wenn ich verzweifelt bin und weine, erinnere ich mich an ihre Worte. Und ich sage mir, morgen ist nicht heute, morgen ist nicht gestern, morgen ist ein anderer Tag. Ja, und ich möchte euch zum Schluss, auch um aus dieser Stimmung ein bisschen rauszukommen, noch nach Tanger entführen. Und zwar ist Tanger die nördlichste Stadt in Marokko. Wir hatten auch bereits ein paar Bilder gesehen. Tanger ist teilweise nur 14 Kilometer Meeresenge entfernt vom spanischen Festland und damit ein Ort, von dessen Umland viele Menschen versuchen, in kleinen Schlauchbooten die Meeresenge nach Europa zu überqueren. Es ist noch früher Morgen und ich schlendere durch die Stadt. Auf dem Place de la France stehen alte Männer schweigend neben alten Kanonen. Ihre Blicke schweifen über das tiefblaue Meer zu den Hügeln auf der anderen Seite, die so nahe ist, dass man in der Nacht die Scheinwerfer der Autos sieht. So nahe und doch so unerreichbar. Der kleine Platz mit seiner verführerischen Aussicht wird auch Terrasse des Paresseux genannt, die Terrasse der Faulenzer. Auf einem Mäuerchen sitzt Abu Bakr aus Sierra Leone und studiert gedankenversunken ein Stapel bedruckter Papiere mit den Resultaten von Pferderennen. Er sucht den richtigen Hengst für seinen nächsten Wetteinsatz, der ihm einen weiteren Versuch finanzieren soll, in der Nacht die Meeresenge zu überqueren. Unten am Meer sticht die aufgehende Sonne in den feinen Nebel über dem Wasser und bringt die weißen Schaumrollen zum Leuchten, welche die dunklen Wellen vor sich herschieben. Das Meer liegt in einem satten Türkisblau zwischen Afrika und Europa. Es scheint mir, als könne man ohne weiteres bis zum Mittag auf die andere Seite laufen, wenn man darauf nur gehen könnte. Ein Mann sucht in den furchigen Felsen am Strand nach Tintenfischen, welche die Ebbe liegen gelassen hat. Daneben hieft ein Kran riesige Tetrapoden ins Wasser, um die Mole für des neuen Fischerhafens zu bauen. Entlang der Küste fangen kleine Boote mit Netzen die Fische ab, welche zwischen Mittelmeer und Atlantik pendeln. Doch es gibt Leute, die sagen, man solle hier keine Fische essen, denn sie würden sich von den Leichen ernähren. Ein kalter Wind von Norden begleitet die Szene. Das Bild lässt keinen erahnen, was diese Meeresenge alles für Geschichten zu erzählen hat. Sie sieht aus wie jedes Meer. Streichelndes Wasser, geduldige Felsen, grüne Hügel, blauer Himmel, Möwen, Dunst und weiter. Hier lerne ich Lamine kennen, der mir zwei Tage später die lange Geschichte seiner Reise erzählt. Die Geschichte seiner andauernden Suche nach einem Ort, an dem er leben kann. 4 Stunden lang sitzen wir in den rosaroten marokkanischen Sofas in einer dunklen, kalten Parterrewohnung und Lamine erzählt von der Flucht seines Bruders, von seiner Reise in die Geschichte der Sklaverei, von den 14 schrecklichen Monaten in einem chinesischen Abschiebegefängnis und von seiner letzten Hoffnung, sich nach Europa zu schmuggeln. Am Abend gehen wir zur Kasper hinauf, zur alten Festung oberhalb des Hafens. Wir stehen auf dem Felsen und blicken hinüber zu den weißen Häusern Tarifas nach Europa. Im Westen sinkt die Sonne ins Meer und legt ein orangenes Band zwischen hier und drüben auf das Wasser. Man könnte davon träumen, dass es ein roter Teppich ist, auf dem man gehen kann. Und dazu ein Chor, seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Ja, dies ist ein Auszug aus der Europa-Hymne oder Schillers Ode an die Freude. Und in diesem Sinne möchte ich euch mit einem kleinen Abschnitt dann gehen lassen aus dieser Erzählung von Lamine, dessen Geschichte eine regelrechte Odyssee darstellt, quer über diesen ganzen Planeten und die auch viel zu kompliziert ist, als dass man sie so kurz zusammenfassen könnte. Lamine erzählt sie aber auf eine sehr spannende und auch sehr humorvolle Art und es lohnt sich durchaus, sie auch mal nachzulesen. Es ist hart für uns hier, weißt du. Manchmal fühlst du dich wie von allen verlassen. Die Leute machen sich lustig über dich als leidender, armer Afrikaner, der hierher kam, um sein Glück zu suchen. Die respektieren diese Art von Leute nicht. Sie sehen dich nicht als Mensch. Verrücktes Leben. Dieses Zeug stresst mich. Es gibt keine Arbeit, kein Geld und überall Polizei. Jeden Tag denken wir darüber nach, wie wir über die Grenze kommen, denn es ist sehr hart geworden. Die Polizei will nicht, dass wir nach Europa gehen, weil sie dafür bezahlt werden. Sie sehen Europa wie etwas, ich weiß nicht, wie ich das nennen kann, wie ein Paradies, wie einen Ort, für den sie auswählen müssten, welche Art von Menschen dort sein dürfen. Aber ich denke, wir sind alle gleich. Und die Menschen sind schon immer überall auf dieser Welt herumgereist. Man kann die Menschen nicht davon abhalten, zu reisen. Damit schafft man nur Hass und ein Durcheinander. Viele Afrikaner werden in Zukunft Verachtung gegenüber Marokkanern empfinden. Denn viele Leute kommen hier durch und werden dir sagen, wo immer ich einen Marokkaner treffe, werde ich nicht nett zu ihm sein, wegen der Art, wie sie uns hier misshandeln. Dabei sind es nicht die Marokkaner. Es sind die Leute dahinter, welche sie dazu bringen, uns so zu misshandeln. Denn wenn sie sich weigern, dies zu tun, kriegen sie Probleme wegen all diesen Kolonisationsdingern. Verstehst du? Das ist verrückt, man, in ganz Afrika. Denn die afrikanischen Führer sind Dummköpfe. Sie sollten uns von den Westlern befreien, weißt du. Sie sollten die afrikanischen Völker den Westlern gleichsetzen, damit wir die gleichen Rechte haben. Aber sie sind noch immer diese Art von Führer, die nur ihre eigenen Interessen verfolgen und zu allem Ja sagen, was die Westler sagen. Sie sind nicht gekommen, um die Leute zu befreien. Sie sind nur gekommen, um dasselbe zu tun wie die Kolonialisten. Deshalb existiert auch der Sklavenhandel weiter. Man, existiert zu 100%, aber auf eine moderne Art. Und wenn du nicht aufpasst, dann merkst du es nicht. Du rufst, je, wir sind frei, wir sind unabhängig. Aber diese Unabhängigkeit ist Bullshit. Sie brauchen einfach andere Tricks, um dich dumm zu machen. Sie machen es auf eine diplomatische Art. Sie haben aufgehört, die Gewalt selber anzuwenden und stattdessen setzen sie Führer ein und sagen ihnen, ihr müsst gegen euer Volk Gewalt anwenden. Und all die Freiheitskämpfer, wie Kwame Nkrumah und Patrice Lumumba, all diese Leute haben sie abgesetzt und umgebracht, weil sie nicht wollen, dass sie Afrika vereinen. Die Europäer sollten die Konsequenzen tragen für die Gewalt, welche sie in Afrika ausgeübt hatten. Verstehst du? Die Kolonisation, das Entführen von Menschen aus Afrika, deren Ausbeutung für harte Arbeit, deren Vergewaltigung, Folter und Ermordung. All diese Gewalt. Aber ich denke, das Wichtigste ist es, die Menschen zu vermischen, um sie zu vereinen. Das ist das Wichtigste. Denn wenn sich die Menschen nicht vermischen, werden sie voneinander getrennt und die einen meinen, sie seien besser als die anderen. Aber wenn wir uns vermischen, ist jeder gleich und die Vergangenheit ist Vergangenheit. Es wird nicht einfach sein, die Menschen zu mischen. Das wird nicht einfach sein. Aber wir müssen die Welt vermischen, Bruder. Alles muss sich vermischen. Wir müssen zusammenleben. Erst dann können wir sehen, wie schön diese Welt ist. Danke. Und ich denke, wir haben auch noch, da ist schon das Publikumsmikrofon, wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit für Fragen und Austausch, Bemerkungen, also fühlt euch ganz frei.
Wie lange ist es jetzt her, dass du die Menschen getroffen hast?
Also seit den ursprünglichen Recherchen ist es 2 Jahre her. Ich bin aber 2-mal seither wieder zurückgekehrt, so auch diesen Frühling, und habe die meisten Menschen wieder getroffen. Also die meisten hatte ich zuletzt jetzt im April getroffen. Mhm. Ja, aber die Hauptrecherchen, da war ich 8 Monate dort, das war 2013.
Und haben Sie das Buch gelesen? Oder, also ich meine, es ist ja nicht übersetzt, oder?
Es ist eben auf Deutsch, das ist das Problem.
Aber Sie haben es gesehen, oder?
Ja, ich habe allen eins mitgebracht, also allen, die noch da sind. Und es war auch sehr schön, so dieses Wiedersehen mit dem Resultat, ihre Geschichten. Ich habe auch... Ja, Jeanne, eine der Protagonisten, wieder Protagonistinnen wieder getroffen, die leider gerade in dieser Zeit, als ich dort war, gestorben ist, die aber das Buch vorher noch sehen konnte und das hat sie auch sehr gefreut. Es war sehr schön halt zu spüren, wie viel es ihr auch bedeutet hat, dass trotz all dem Elend, in dem sie lebte und das ihr schließlich das Leben kostete, irgendwie ihre Geschichte auch weiterlebt. Und ja, ich habe diesen Sommer nun auch einen Verlag gefunden in der Westschweiz, der das auf Französisch übersetzen wird. Und das ist natürlich sehr toll, weil ich dann auch endlich ein Buch mitbringen kann, das die meisten auch lesen können.
Bei den Menschen, außer bei dem, der in Schweden ist und die jetzt gestorben ist, alle anderen in dem Buch sind noch in der gleichen Situation wie 2013?
Nicht ganz alle. Also Armin, von dem ich erzählt hatte, der ist auch noch nicht in Schweden. Der hat mir nur geschrieben, er hätte jetzt ein Visum gekriegt. Und ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist und wie das jetzt weitergeht. Zwei der Leute sind mittlerweile in Europa. Gires, ein junger Mann aus dem Kongo, hat es diesen Sommer nach Ceuta geschafft, in einem Schlauchboot. Und Naomi, eine der Protagonistinnen, ist mittlerweile in Frankreich. Zu zwei Personen hatte ich leider den Kontakt verloren. Da hatte ich nur Handynummern und die sind irgendwann haben nicht mehr funktioniert. Und ich weiß auch nicht, wo sie sind, was mit ihnen geschehen ist. Und zu allen anderen habe ich nach wie vor mehr oder weniger intensiv, mit einigen wöchentlich, mit anderen weniger regelmäßig Kontakt. Und die sind ja mehrheitlich noch in Marokko.
Ja. Wo bist du dann auf die Menschen getroffen? Also wie hast du die kennengelernt?
Also das Ganze entstand eigentlich vor allem aus dem Kontakt zu einer Freundin von mir, Clara, welche in Casablanca für eine kleine Organisation gearbeitet hat, welche geflüchtete Menschen mit Essenspaketen und Decken und auch psychologischer Unterstützung so ein bisschen geholfen hat. Und durch sie hatte ich sehr viele Kontakte, sehr viele Freundschaften auch mit Menschen in dieser Situation. Und aus diesen Begegnungen ist es dann entstanden. Entstand auch die Idee, eben daraus ein Buch zu machen. Und dann habe ich die meisten Menschen eigentlich über dieses soziale Netz so kennengelernt, also über die Kontakte, die ich bereits hatte. Und dann hatte ich natürlich auch gefragt, als die Idee dann stand, ob jemand jemanden kennt, der vielleicht auch bereit wäre, da seine Geschichte beizutragen. Und so ist es dann immer weitergegangen, aber mehrheitlich über persönliche Kontakte, weil es auch sehr wichtig war, halt das Vertrauen der Menschen zu haben und einen bestimmten so intimen Rahmen zu schaffen, da es ja oft überhaupt nicht einfache Geschichten zu erzählen sind.
Ja, ich vergleiche immer gerne so das Gehirn von Menschen mit so einer Zwiebel, so mit so verschiedenen Schichten, in die so manche Informationen, die man schon weiß und die man schon gehört hat, die sind noch so in der äußeren Zwiebelschicht und man muss sie irgendwie mehrfach hören, in verschiedenen Kontexten hören, damit sie richtig tief sacken und man sie richtig innerlich, emotional auch versteht und wahrnimmt, aufnimmt. Und ich finde das immer wieder faszinierend, das ist jetzt eher eine Bemerkung als eine Frage. Ich finde es immer wieder krass, dass ich auch schon darin so reinrutsche, Menschen gar nicht mehr zu individualisieren, sondern man sieht so die großen Zahlen an Menschen, die momentan in den Medien propagiert werden. Man sieht die großen Flüchtlingsströme auf dem Balkan oder man sieht auf 400 sie da über den Zaun von Ceuta geklettert. Aber dass es 400 wirklich so krass dreidimensionale einzelne Menschen sind, die jahrelang Sachen erlebt haben, die wir mittlerweile, weil, also wer sich ein bisschen mit der Thematik auskennt, ja schon öfter gehört hat, was für Dinge in der Sahara widerfahren den Menschen oder was für Dinge in Marokko ihnen widerfahren, dass man das gar nicht mehr so bewusst wahrnimmt. Finde ich irgendwie ja nochmal so einen intensiven Moment jetzt heute, nochmal sich einfach die Stunde Zeit zu nehmen und das nochmal sich bewusst zu machen, was wirklich einfach in jedem einzelnen dieser Menschen irgendwo steckt. An Charakter, Vergangenheit, Erfahrung, Wünschen. Ja, wir sehen immer nur so diese breite Masse an Zahlen und jonglieren damit, wer wo untergebracht wird und wieder 1000 auf die Messe und bla bla.
Ja, ich kann dazu vielleicht auch etwas sagen, was oft auch eine Frage ist, manchmal nicht, aber vielleicht dennoch als Frage im Kopf auftaucht. Gerade zu diesem, ja, es war ein bisschen mein Ziel, halt wirklich Menschen ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen zu lassen und damit der Grenze auch ein ganz individuelles, persönliches Bild zu geben. Und etwas, was es eben auch wichtig ist und was nicht immer ganz einfach war, in den Texten so rüberzubringen, aber was für mich ein sehr starkes Erlebnis war, das war zu spüren, wie viel Kraft in jedem diesen Menschen eben noch steckt, trotz all dieser Geschichte, wie viel Fähigkeit zu hoffen und irgendwie doch zuversichtlich in die Zukunft zu blicken und ganz speziell eben auch die Fähigkeit zu lachen. Das war etwas, das mich sehr geprägt hat und was für mich auch sehr wichtig war, um überhaupt mit all diesen Geschichten umzugehen. Also die Fähigkeit eines Menschen eben vergessen zu können, was war, und sich auch der Freude hingeben zu können. Und das war auch der Grund, wieso zum Beispiel die meisten Protagonisten eben normal, so wie man sich eben abbilden würde, also in der Regel lachend dargestellt werden. Und zum Beispiel auch Lamine, den wir hier auf dem Frontcover sehen, lachend dargestellt wird. Weil es mir sehr wichtig war, diesen Aspekten, diese Stärke, so eben auch als Teil der Persönlichkeit, des Persönlichen rüberzubringen.
Wie bist du dann auf die Idee gekommen, ein Buch daraus zu schreiben? Also man braucht ja immer ein bisschen, ja, man kommt ja nicht einfach so dazu, ein Buch zu schreiben. Ja.
Ja, ich denke, das hängt ein bisschen mit meiner Vergangenheit zusammen. Also ich habe eine Zeit lang für eine Zeitung gearbeitet und seit ich so 16, 17 bin, ist Schreiben für mich sehr wichtig und etwas, womit ich mittlerweile auch mein Geld verdiene, über andere Kanäle, aber ja, und so hatte ich seit langem eigentlich diesen Wunsch, halt ein größeres Schreibprojekt einmal zu machen. Und ich hatte auch bereits einmal in der Schweiz, das war 2007, als es so eine starke Asylgesetzverschärfung, Revision gab, da bin ich so in ein Durchgangszentrum gegangen und habe etwas ein bisschen Ähnliches gemacht. Also ich habe Menschen einfach mit so den klassischen Ängsten, Befürchtungen, Aussagen, Behauptungen aus der Bevölkerung konfrontiert und sie dazu erzählen lassen und das dann aufgezeichnet und daraus so kurze Protokolle gemacht. Und das ist eigentlich sehr, ja, das war sehr beeindruckend, das waren sehr starke Texte, die auch sehr gut angekommen sind. Und das war sicher eine Erfahrung, die mich dann motiviert hat, halt später etwas in dieser Richtung, aber halt im größeren Rahmen zu machen.
Kann man das auch noch irgendwo lesen?
Auszüge darauf, ja, sind wahrscheinlich, das war wirklich im ganz kleinen Rahmen. Ich war damals 16 Jahre alt und das war für so ein Jugend-Online-Magazin, tink.ch. Und ja, da sind die, glaube ich, schon noch da.
Ja, ich habe nur mal so eine allgemeine Frage, wenn man jetzt ein Buch schreibt auf Grundlage von Interviews mit Menschen, wie viel musstest du da noch nachrecherchieren? Beziehungsweise hast du das immer gleich geglaubt, die Geschichten? Oder, weil ich stelle mir das schwierig vor, dass man das einfach eins zu eins abdruckt, ohne halt diesen Hintergrund zu haben, ob das auch wirklich alles stimmt oder wie auch immer.
Ja, ja, also es war mir natürlich sehr wichtig, nicht nur einfach die Erzählungen zu transkribieren, sondern auch die Fakten zu recherchieren. Und ich denke, dabei hat mir geholfen, einerseits, dass ich wirklich mir sehr viel Zeit genommen hat, also dass der Schaffensprozess zu dem Buch, das waren 2 Jahre. Davon verbrachte ich 8 Monate in Marokko mit den Recherchen. Und ich hatte natürlich sehr viele Menschen getroffen, welche sehr ähnliche Geschichten oder auch ganz andere Geschichten erzählten, aber dadurch mir so den Hintergrund gaben und dann auch viel dazu recherchiert über andere Publikationen und so weiter. Aber es ist natürlich klar, es sind biografische Erzählungen, es sind ganz persönliche Geschichten und da ist es unmöglich festzustellen, ob nicht hier und da auch etwas weggelassen oder hinzugefügt worden. Man hat ja keine Zeugen, die man dazu befragen würde, ja, oder könnte, da es wirklich persönliche Geschichten sind. Das heißt, ich kann das auch nicht komplett ausschließen. Ich denke, was aber Faktoren sind, die ja, mir die Sicherheit geben, zu sagen, dass die Geschichten mehrheitlich der Wahrheit entsprechen, das ist einerseits, dass ich sehr viel Zeit mit den Leuten verbrachte. Also es ist nicht so, dass ich einfach mal gekommen bin und wir haben uns 2 Stunden getroffen und die Geschichte erzählt und nie wieder gesehen, sondern die Erzählungen entstanden aus sehr langen Kontakten, sehr persönlichen Kontakten, aus Freundschaften, weswegen ich die Erzählung natürlich auch nicht nur einmal gehört habe, sondern mehrmals und auch andere Aspekte daraus. Ja, das ist das eine und den anderen Punkt, den habe ich jetzt vergessen.
Die Menschen wussten in dem Moment als dem Widersprecher schon, dass das mal in dem Buch kommt.
Ja, also wir hatten das dann natürlich an einem bestimmten Punkt bewusst aufgezeichnet, dass ich bin da mit meinem Diktiergerät und dann erzählen sie, genau. Und das war von Anfang an das Ziel, daraus ein Buch zu machen. Das wurde auch klar so kommuniziert. Ja.
Haben die Menschen dann noch irgendwelche Hoffnungen damit verbunden, dass es ihnen persönlich helfen wird, ihre Geschichte zu erzählen? Also ich habe oft gehört, dass es so, dass die Enttäuschung ziemlich groß war, wenn Leute Journalisten Interviews gegeben haben oder so und 2-3 Jahre später sitzen sie immer noch in Tanger fest und es hat überhaupt nichts gebracht, dass sie ihre Geschichte erzählt haben und dass da auch nicht nur Enttäuschung, sondern manchmal sogar Wut dabei war.
Das ist sicher ein sehr wichtiges Thema und ein Thema, das mir auch sehr wichtig war, während dieser Zeit auch zu konfrontieren. Also ich war da auch sehr transparent. Ich meine, man muss das zum Beispiel bei einem Buch halt auch immer, ich meine, es gibt natürlich einerseits die finanzielle Hoffnung, nicht so ein Buch, das wird verkauft für einen bestimmten Preis und normalerweise sollte man als Autor dafür ein Honorar kriegen. Das wird immer ein bisschen überbewertet, denn für so ein Buch, ja, was für 20 Euro verkauft wird, kriegt man als Autor etwa 1,30 Euro. Also das ist nichts, womit man wirklich Geld verdienen kann. Das ist etwas, was vielleicht gerade knapp so ein paar Spesen deckt für den Aufwand, den man hatte. Aber es war für mich von Anfang an klar, dass das auch nicht ein Projekt ist, womit ich Geld verdienen möchte. Und ich habe das immer klargestellt, dass wenn Geld daraus entsteht, dass ich das den Erzählerinnen und Erzählern auch zukommen lassen will. Das hat sich dann als nicht ganz so realistisch erwiesen, das einfach so in einem Verteilschlüssel zukommen zu lassen. Und so habe ich mich einfach entschieden, dass ich Menschen da, wo ich konnte, halt in prekären Situationen, weil oft ist es auch so, dass man jemanden einfach in einer sehr prekären Situation antrifft oder angefragt wird um Unterstützung und dass ich da halt einfach da unterstütze, wo ich kann. Ja, also das Verbinden einer Hoffnung, indem man mit dem Erzählen, ich denke, das kann man nicht komplett ausschließen. Ich muss aber vom Gefühl her doch sagen, dass ich eigentlich finde, dass ich zu allen Erzählenden eine sehr gute Beziehung, einen guten Kontakt habe und da auch nicht irgendwie auf Ressentiments oder Erwartungen oder so stoße, da auch immer sehr transparent bin. Aber klar, es ist immer die Frage, ja, wofür mache ich das? Ich denke aber doch, dass in der Mehrheit der Erzählungen war die Motivation ganz klar, das nach außen treten mit der eigenen Geschichte. Also, dass die Welt eben erfährt, was da passiert, in was für einer Situation man sich befindet. Und das habe ich auch stark gemerkt, eben zum Beispiel über die Freude, als ich dann mit dem Buch angekommen bin. Irgendwie so diese Befriedigung, die dadurch auch entsteht, wenn man weiß, man ist nicht alleine mit seiner Geschichte. Die beschäftigt vielleicht auch jemand anderes noch. Auch wenn es einen dann nicht unbedingt aus der Situation rausrettet. So.
Auf welchen Sprachen wurden dir die ganzen Geschichten erzählt?
Auf Französisch und Englisch mehrheitlich. Eine der Erzählungen mit dem zweiten Marokkaner in dem Buch wurde auf Arabisch geführt, mit Hilfe von Freunden. Aber sonst eigentlich alle auf Englisch und Französisch. Und das war auch nicht so ein großes, also nicht ein Problem, da die meisten Leute aus West- oder Zentralafrika stammen, aus Ländern, welche alte englische oder französische Kolonien sind und wo diese Kolonialsprachen nach wie vor sehr verbreitet sind.
War es dann auch nicht schwer für dich, bei diesen ganzen Erzählungen diesem Drang zu helfen, zu widerstehen? Oder auch hier, als dir eine Dame gesagt hat, ihr fehlt das Geld für den Bus, um zum Arzt zu kommen, ist es da nicht schwer, als relativ wohlhabender Mensch im Vergleich zu denen dort der Hilfe zu widerstehen?
Also ich wollte dem auch nicht widerstehen. Ich denke, dass man ist zwangsweise in die Situation involviert. Und natürlich stellt sich die Frage, wie geht man damit um? Also man hat ja auch nur bestimmte Ressourcen zur Verfügung und es ist natürlich viel Leid, viel Problem, dem man begegnet und man kann nicht da was ändern. Man ändert auch nichts daran, wenn man hilft, aber man ist halt doch als Mensch, als Person, als Freund eingebunden. Und es war für mich selbstverständlich, in solchen Situationen auch eben da, wo ich konnte, halt jemanden zu unterstützen. Mit Geld in erster Linie dann in diesem Fall. Und dennoch ist es natürlich immer so eine Gratwanderung. Aber etwas, das ich auch nicht einfach ausschließen will. Also ich lebe damit, dass ich irgendwie da meinen Weg finden muss, ja, jedes Mal wieder. Und das natürlich ist nicht einfach, aber es ist etwas, was ja ohnehin besteht. Also die Tatsache ist so, dass ich in einem Land geboren wurde, wodurch ich alleine durch die Geburt zu den Wohlhabenden dieser Welt gehöre. Und das andere in einer komplett anderen Situation lebe, auch gerade deswegen. Aber ich hatte nie das Ziel, irgendwie da eine journalistische Perspektive einzunehmen und einfach da zu sagen, bei meiner Brieftasche hört das auf oder damit habe ich nichts zu tun, sondern klar, ich bin als Mensch da und ich bin da auch Teil davon und habe auch meine Verantwortung. Ja, und vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr schön, dass du da warst. Danke.